Hörgestalten. Eine Sonderepisode zum Thema Geräusche machen. Josef Ulbich im Gespräch mit Jörg Klinkenberg.
In unseren Sonderepisoden tauchen wir in die Welt der Personen ein, die hinter den Hörproduktionen stehen. Denn jeden Tag hören wir Werke, in die sie ihr Herzblut stecken. Dieses Mal geht es um jemanden, der Geräusche produziert. So wie dieses. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses. Oder dieses.
Aua.
Oder dieses. Was das alles war, wie die Geräusche entstanden sind und wer überhaupt hinter diesen Sounds steckt, das erfährst du jetzt. Los geht's.
Das habe ich drauf gedrückt, das scheint zu laufen.
Ja.
Sehr gut. Du sagst auch schon was, hier sind irgendwelche Ausschläge. Sehr gut.
Ausschläge, genau. Ja, ich habe hier die flotte Biene in der Hand.
Ja, passend zu deinem Getränkewunsch, das ja. Ingwerwasser.
Genau.
Wie kommst du dazu?
Wie es dazu kommt?
Ja.
Ich trinke es einfach gerne, muss ich sagen. Aber nicht schon ewig, sondern...
Das ist so Jörg Klinkenberg. Er ist seit über 30 Jahren Foley-Artist. Ein wie bitte? Ein Foley-Artist, also ein Geräuschemacher. Wo diese Bezeichnung herkommt, verrät er gleich selbst. Jörg hat schon unzählige Filme vertont. Allein IMDb listet über 240 Filme und Serien. Doch da fehlt noch einiges. So stammen die Geräusche für zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer, diverser Tatorte oder Event-Fernsehfilme wie Unsere Mütter, Unsere Väter von Jörgs wunderbar schön klingendem Sammelsurium, von dem er uns auch etwas mitgebracht hat. Aber auch Serien wie Four Blocks, Deutschland 83 und Deutschland 86 oder Bad Banks sind erst mit seinen Geräuschen so fesselnd und spannend. Wie Jörg als Beamter bei der Polizei angefangen hat, diverse Fächer studiert hat, sein Bruder, der ebenfalls Geräuschemacher ist, ihn erst zu diesem Beruf brachte und was Feuerwerke, Konzerte und Kampfsport mit seinem Leben zu tun haben, das soll er einfach selbst erzählen. Jörg wird übrigens wieder bei der nächsten Die drei Fragezeichen-Tour und der dunkle Taipan dabei sein. Bis dahin könnt ihr ja die Geräusche nachmachen, die er Josef am Ende zeigt und erklärt. Also viel Spaß.
Das stimmt. Du kommst aus...
Jetzt gerade?
Babelsberg, ne?
Jetzt gerade komme ich aus Babelsberg, ja.
Was machst du denn da gerade, Hübsches?
Puh, ja, was mache ich? Wir haben dort einen Film reingekriegt. Das ist ein Fernsehfilm. Wie heißt denn der? Nachtbaden. Ach, nee, darf man gar nicht sagen.
Gut. Muss ich das wegpiepsen?
Der heißt, nee, ist egal. Ja, mit dieser, wie heißt sie? Maria Furtwängler.
Mhm.
Und, naja, das ist so ein... Beziehungsfilm, Mutter, Tochter und die Furtwängler ist so eine Rocksängerin, die natürlich sich nicht so richtig um ihre Tochter gekümmert hat. Die Tochter ist mit 12 abgehauen und hat dann irgendwelche Probleme, wenn sie später zur Uni geht und Angstzustände.
Und da machst du die Geräusche dazu?
Da mache ich die Geräusche zu, ja.
Das ist dann wievielter Film ungefähr?
Hast du, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Keine Ahnung. Es gibt so eine IMDb-Liste, International Movie Database. Ich glaube, da bin ich irgendwie, also da werden so Kinofilme und sowas gelistet.
Das ist 240.
240, 200. Also das ist nicht ganz aktuell. Da sind aber viele Fernsehproduktionen und sowas nicht drin. Und die ersten 10 Jahre, wo ich irgendwie gearbeitet habe, ist da auch nicht drin. Und man muss es anders sagen. Ich mache es seit 30 Jahren. Und
das ist schon wirklich krass, seit 30 Jahren einfach Geräusche machen. Und wir werden uns langsam hinarbeiten, wie das passiert ist. Wie das passieren konnte.
Würdest du das jetzt schon wissen?
Nö. Nein. Also, nö. Aber in Babelsberg bist du ziemlich oft, oder?
Ich bin sehr oft in Babelsberg. Da gibt es eine Firma, die heißt Rotor.
Mhm.
Die ist, ich weiß nicht, seit wann die da ist. Ja, ist die seit 10 Jahren da? Das kann sein, dass sie seit 10 Jahren da ist. Vorher war die in der Nähe von der Möckernbrücke, da in so einem Souterrain. Da haben wir auch schon zusammengearbeitet. Also die Rotoren und Icke.
Hm.
Und Ja, die beiden Geschäftsführer, das sind so Studenten der HFF gewesen damals. Und in dieser Studentenzeit haben wir schon zusammengearbeitet.
Da war die HFF, die war schon da in diesem, wo sie jetzt auch ist.
Ja, Konrad Wolf da. Ne? Genau, auch bei in Babelsberg. Genau. Halt, ne? Genau. Nee, und also von daher, da ist eine sehr lange Verbindung halt zu denen halt. Ja, da muss ich sagen, da ich hauptsächlich in Berlin arbeite, arbeite ich also auch hauptsächlich für die, wenn ich hier bin. Ja. Es gibt natürlich noch andere Firmen, die ich auch bediene. Früher noch mehr, heute weniger. Nee, und dann
ja, du machst ja viel Live-Sachen vor allem. Du bist doch wahrscheinlich der meistbeschäftigte Live-Foley-Artist.
Das weiß ich gar nicht. Also mittlerweile sehe ich das doch sehr häufig, dass irgendwie noch andere Foley-Artists so live unterwegs sind. Deswegen würde ich mal gar nicht sagen, dass ich der meistbeschäftigte bin. Ich muss allerdings auch gestehen, ich gucke nicht explizit, was andere jetzt da machen oder so. Es ist irgendwann sehe ich es halt.
Ja, klar.
Mal in einer Zeitung oder in irgendeiner Ankündigung und Aber okay, ja, ich bin doch häufig live unterwegs, das muss ich sagen.
Und bist du da lieber als Foley-Artist oder als Geräuschemacher angekündigt? Also was ist
Na,
was
mit Foley-Artist, also Foley-Artist, das weiß ja keiner, was das ist letztendlich, ne? Also außer die mit der Branche zu tun haben, ne?
Ja, wo kommt das her?
Foley-Artist, ja, das ist eigentlich so eine Namensgebung. Und zwar der erste Mensch, der in Hollywood irgendwie Geräusche für Filme machte, der hieß Jack Foley. Und daher kommt es, daher sind die Studios, in denen Geräuschemacher arbeiten, heutzutage die Foley Stages.
Ja, okay.
Und die Foleys, ja, das sind die Geräusche. Und die Berliner sagen, wir machen Foletten. Okay. Aber nee, da kommt das her. Und wenn ich aber auf der Bühne bin, dann werde ich als Geräuschemacher angekündigt, weil es einfach viel verständlicher ist für den Zuschauer, weil damit kann er was anfangen.
Ja.
Und er sieht mich ja da auch, dass ich da irgendwie hin und her arbeite und mit den Füßen irgendwas mache, mit den Händen was mache und
wie eine Krake, die ich auf der Bühne
gebe. Naja, nee, Krake nicht.
Aber du hast gefühlt 10 Arme, wenn du auf der Bühne bist und Sachen passieren. Du machst schon sehr viele Sachen sehr parallel.
Ja, naja, das muss man natürlich auch machen, weil auf der Bühne hast du ja nur eine Chance, also zeitlich eine Chance, eine Spur sozusagen, da sollte irgendwie alles reinkommen. Du kannst nicht so wie im Studio sagen, halt, okay, jetzt mache ich mal nur die Schritte und dann fangen wir wieder von vorne an den Take, also und jetzt machen wir, weiß ich was, alle Sachen, die mit Besteck und am Tisch zu tun haben und danach nehmen wir die Stühle und sowas. Ne? Das ist heutzutage anders oder das ist auf der Bühne natürlich anders. Da muss man alles gleichzeitig machen. Als ich mit diesen Geräuschemachen anfing, da gab es ja noch so Perfoband, also es wurde analog aufgenommen und da hatten wir 2 Spuren und in 2 Spuren musste alles rein.
Okay,
das hat sich natürlich ein bisschen geändert mittlerweile.
2 Spuren ist wirklich nicht viel.
Ja, nee, wenn man einen besonderen Film hatte, dann haben sie gesagt, okay, wir machen noch einen zweiten Perfoläufer. Das heißt also nochmal 2 Spuren, also insgesamt 4. Ah, geil. Aber ja, nee. Und heute ist es natürlich was ganz anderes, wenn du so einen Film bearbeitest oder so, dann kommst du locker mal auf 8 Spuren.
Ja.
Kann aber auch 16 Spuren werden, dann ist es gar kein Problem.
Ja.
Ne? Und also man kann jedes Geräusch quasi einzeln im Studio erzeugen halt.
Klar.
Aber wie gesagt, live, das ist natürlich auch das Schöne an live, dass man da alles machen muss, obwohl die Geräusche, die man live macht, wieder anders sind, als wie sie gemacht werden, wenn man im Studio arbeitet halt. Sie sind plakativer dort.
Ja.
Das ist, also es muss nicht ganz genau das Richtige sein, aber es muss irgendwie, es muss was fürs Auge sein. Und
ich wollte gerade fragen, baust du denn da auch bewusst irgendwelche Witze mit ein? Also es gibt doch einfach so Sachen, wo man schon weiß, Das ist einfach so ein Kontrast, Gegenstand, Geräusch und das, was dargestellt werden soll. Es klingt dann so, aber es ist einfach irgendwie so eine Komik auf einmal.
Ja, nee, ich versuche natürlich schon alle Sachen oder wenn ich da Geräusche produziere, also das nicht mit den Originalrequisiten zu machen. Ne? Eine Pistole, irgendwie will ich nicht mit einer Pistole darstellen, das ist langweilig.
Ja, ja,
sehe ich. Und dafür nehme ich ein, wie heißen die Dinger, Rollschuh halt und so eine Knarre, also das ist so ein Werkzeug halt und das wird so hin und her geratscht in den Rollschuh und das ist halt das Pistole durchladen und so. Ne?
Ja, geil.
Das ist eigentlich was fürs Auge. Ich könnte natürlich auch eine Pistole nehmen, zack, und die durchladen. Mhm. Und
im Film würdest du das wahrscheinlich machen, oder?
Ich habe, ja, tatsächlich, also im Film hatte ich bis vor kurzem, ja, leider ist mir die irgendwie abhandengekommen, meine Pistole, ich weiß auch nicht wie. Ich hatte mal eine Live-Veranstaltung gehabt und habe irgendwie nicht aufgepasst und seitdem ist sie weg. Tut mir wirklich leid darum, also weil das wirklich ein sehr schönes Geräusch war.
Ja.
Diese Pistole, also da bin ich zum Waffenhändler meines Vertrauens gegangen. Dann hatte dann so eine ganze Latte da von Pistolen. Und meinte, ja, und dann.
Hast du sie alle durchprobiert, oder was?
Ich habe sie alle durchprobiert. Ja, natürlich. Genau. Also dieses Durchladen. Und dann eine, die hatte so einen richtig tollen, geilen Klang. Also das machte so ein Zing hinten rum, ne?
Ja.
Und dann dachte ich, genau die will ich haben. Da kickte der mich an und sagte, das ist die einzige, die kaputt ist. Genau die will ich haben.
Ja, sehr gut. Sehr cool.
Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Oder ich habe sie irgendwo verbuddelt, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Du hast ja wahrscheinlich ein Riesenlager, du hast ein eigenes Studio, oder? Wo du Sachen rumliegen hast, wo du Sachen probieren
kannst.
Ich
habe kein eigenes Studio, aber ich habe einen Lagerraum hier in der Nähe. Das ist in der Nähe vom Hanse-Studio und dann habe ich natürlich noch eine sehr große Requisite in Babelsberg. Das sind insgesamt zwei Räume und die stehen voll.
Ja, und darunter könnte sie rein theoretisch sein, aber...
Ja, nee, die Sache ist die, also ich bin jetzt Anfang Dezember bis Ende Januar bin ich verreist gewesen. Und da hatte ich vorher Sachen weggelegt und so. Naja, und in diesen zwei Monaten oder sind ja mittlerweile ein paar mehr Monate, ist die Erinnerung vielleicht, ich weiß es nicht. Es kann passieren, dass ich irgendwo irgendwas weggelegt habe und das irgendwie nicht finde. Aber eigentlich habe ich alles durchgesucht und fühle mich schon in Trauer und denke mal daran, dass ich mal zum Ordnungsamt muss, mir da irgend so ein, da braucht man, glaube ich, jetzt so einen Schein für, dass man da irgendeine Waffe kriegt und dann wahrscheinlich muss ich diesen Weg gehen, dass ich dann und dann wieder zum Waffenhändler meines Vertrauens
eine kaputte Waffe bestellen.
Ja, ja.
Okay. Okay, bevor wir da hinkommen, weil da sind schon so viele Sachen drin, über die wir gleich nochmal reden müssen.
Ja.
Aber du bist Berliner, du hast Icke gesagt, das heißt, ich nehme an, dass, oder hat sich das eingeschlichen und du kommst eigentlich woanders her?
Ich bin nicht in Berlin geboren, bin aber in der Blüte meines Lebens, also mit einem Jahr, nach Berlin gekommen. Meine Mutter hat sich da scheiden lassen und fürs wahrscheinlich irgendwelche Berliner werden sagen, du bist ja bloß Rucksack-Berliner, aber ich selber sehe das anders. Jahr. Bin die ganze Zeit eigentlich in Neukölln gewesen und also ich bezeichne mich schon als Berliner.
Ja.
Und es war ganz, also hat ja auch Vorteile gehabt. Ja.
In welcher Form?
Du, ich bin mal nach Kuba gereist und als ich sehr jung war und da hatten wir wenig Geld und wir mussten dann irgendwie immer in US-Dollar bezahlen. Naja, und da wir nicht so viele US-Dollars hatten, haben wir die natürlich auch so ein bisschen umgetauscht in Pesos halt. Mhm. Das war illegal. Und dann mussten wir irgendwie die Pesos natürlich auch loswerden. Aber so als Deutsche ging das nicht. Aber als Berliner hatte ich natürlich diesen Berliner Ausweis und habe dann gesagt, ich bin Berliner. Ah, du bist Demokratico, nicht Föderal. Naja, und da war das Also mich als Berliner auszugeben und diesen Berliner Ausweis zu haben, das war sehr nützlich. Wir konnten dann in Peso bezahlen und konnten wirklich 6 Wochen da bleiben, sonst hätten wir irgendwie nach 2 Wochen abhauen müssen.
Sehr gut. Aber du hast einen Bruder, hast du noch andere Geschwister? Ich kenne auf jeden Fall nur deinen Bruder.
Ich habe nur einen, also bisher kenne ich eigentlich nur einen Geschwisterteil.
Also ich würde mich wundern, vielleicht Halbgeschwister oder sowas. Aber diese Halbgeschwister, das wäre so, ich habe meinen richtigen Vater jetzt erst vor anderthalb Tagen so richtig, also vor anderthalb Jahren so richtig mal kennengelernt. Okay. Der hatte sich vorher ziemlich verpisst und was der da nun irgendwie noch weiter gezeugt hat oder so, weiß ich nicht.
Ja. Und du bist hier zur Schule gegangen?
Ich bin in Berlin zur Schule gegangen, in Neukölln, ja.
Und Gymnasium in irgendeiner Form oder was hast du gemacht?
Nee, ich bin Grundschule, Hauptschule und habe dann irgendwie eine kaufmännische Berufsfachschule da hinten rangezogen oder rangepackt und hatte dann quasi meine mittlere Reife gehabt. Dann bin ich nach dieser Schulzeit in die Berliner Verwaltung gegangen und habe da so einen Verwaltungsjob gemacht.
Ja.
War richtig klasse.
Ich kann mir vorstellen.
Ja, das kommt ja noch besser. Es war nicht nur Berliner Verwaltung, es war Berliner Polizeiverwaltung. Irgendwie. Ja, war schon ziemlich gut. Aber nach relativ kurzer Zeit, ich habe die Ausbildung da gemacht und war dann auch in den verschiedensten Abteilungen unterwegs gewesen. Unter anderem dann, weil ich so super toll war, wollte die Ausbildungsabteilung mich auch haben. Und dann habe ich da ein bisschen gearbeitet.
Wie alt warst du denn da? 19, 20?
Ja,
oder wie lange?
Ja. 21. Und diese Ausbildungsabteilung, da habe ich nett gearbeitet und ich bin aber immer schon so ein bisschen in Jeans und so rumgelaufen. Und dann kam eines Tages die Abteilungsleiterin zu mir und sagte, komm, Herr Klinkenberg, ich spaß dich da mit Klinkenberg an und so. Sie sind ja irgendwie besonders intelligent und so und wir sind hier eine Vorbildabteilung, also hier Jugendliche und sowas kommen zu uns und man hat eine Vorbildfunktion und dementsprechend müsste natürlich auch die Kleidung sein. Oh, da hatte ich dann bloß so einen blöden Spruch irgendwie, ach wissen Sie Frau, sage ich jetzt mal nicht, wahre Intelligenz bedarf keiner geputzten Schuhe. Und das Gespräch war beendet und es dauerte nicht lange, dann wurde ich nicht mehr gebraucht in der Ausbildungsabteilung.
Sämtliches Recht verwirkt.
Komischerweise bin ich dann danach, also ist diese Personalabteilung der Polizei dann auf mich aufmerksam geworden, weil gerade die Ausbildungsabteilung mich haben wollte und sagte, okay, hier ist ein Platz, komm mal her. Wa? Mhm. Ja, dann war ich da und dann saß ich genau auf der Stelle, wo dann meine frühere Chefin sich hinwenden musste, wenn sie irgendein Anliegen an die Personalstelle hatte. Ups. Ach, Herr Klinkenberg, Sie sitzen da. Ja. Was darf ich Ihnen?
Immer noch die gleichen Klamotten.
Aber da bin ich nicht lange geblieben und da habe ich mich dann entschieden, vielleicht doch noch mal so Weiterbildung zu machen. Habe den dort gekündigt. Zum Anfang dachte ich, ist doof. Also man ist da Beamter und eigentlich wisst ihr ganz genau, was du bis 65 machst. Ich saß auf einer höher dotierten Stelle und eigentlich hätte das alles so weitergehen können. Fand ich aber nicht so spannend und mit dieser Kündigung, dann haben alle um mich herum gesagt, warum machst du denn sowas immer noch? Auch Kollegen halt, aber je näher dieser Kündigungstermin kam, desto mehr Leute kamen dann so auf den Gang zu mir und meinten, wir würden das ja auch gerne machen, aber wir können nicht, weil wir haben Kredit zu laufen oder Familie und so. Und mit den Kommentaren muss ich sagen, dachte ich, okay, das ist richtig, was du machst. Mhm. Ne? Also okay. Es war für mich vorher auch schon richtig. Naja, gekündigt und dann bin ich zum Berlin-Kolleg gegangen, da habe ich mal ein Abitur nachgeholt und ja. Und dann bin ich so ein bisschen durch die Unis gewandert.
Was hast du da alles probiert?
Ich habe so ein bisschen Bio gemacht,
ja.
Ein bisschen länger, aber keinen Abschluss natürlich. Und dann habe ich auch so ein bisschen Informatik gemacht. Ein bisschen Physik hatte ich auch gemacht, ja. Nee, und dann irgendwann kam aber so dieses Angebot von meinem Bruder,
ja.
Von mittlerweile 30 Jahren. Da sagte du, ach so, ja, mein Bruder ist Geräuschemacher, ne?
Ja,
muss
ja.
Ich dazu sagen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein wichtiges Detail.
Ja, sollte man nicht unterstellen. Nee, er sagte, du, meine Firma, für die ich arbeite, die würden gerne noch einen Geräuschemacher dazu haben. Hast du Lust, Geräuschemacher zu werden? Du könntest ein Jahr lang mit mir mitlaufen und die würden es bezahlen. Ja, ich überlegt, damals habe ich gerade so ein bisschen Informatik studiert, dachte ich, wirst du einer von 10.000 Informatikern oder einer von 20 Geräuschemachern. Mhm. Ich habe mich für die 20 Geräuschemacher entschieden und habe es eigentlich bis heute nicht bereut. Ja.
Das war vor 30 Jahren, sagst du?
Ja, vor 30 Jahren fing ich damit an.
Ich habe gehört, dass du auch noch Feuerwerke gemacht hast vor dieser Zeit oder während dieser Zeit? Oder wie? Wann kommen Feuerwerke in das Spiel?
Feuerwerke ist tatsächlich, habe ich gemacht. Also ich habe so einen Großfeuerwerkerschein und Bühnenpyrotechniker und ja. Das war in der Zeit, warte mal, wann war das? Von 95 bis 2000 habe ich so eine Ausbildung dafür gemacht. Da arbeitete ich fest für eine Firma. Für Geräusche.
Ja.
Da war ich fest angestellt. Und aber die Perspektive bei der Firma war nicht so richtig super. Irgendwie, ne? Und ich dachte, irgendwas musst du noch so machen, dass du da vielleicht ein bisschen abgesicherter bist. Mhm. Also, kann ja immer irgendwas passieren. Naja, und dann dachte ich mir, was wäre denn, was mich noch interessieren würde? dann diese Knallerei da. Gut, dann.
Das ist auf jeden Fall.
Jetzt habe ich mich entschlossen, diesen Weg des Pyrotechnikers zeitgleich zu gehen. Also, das war dann, also neben dem, dass ich gearbeitet habe als Geräuschemacher, habe ich mir so, also um Feuerwerker zu werden, musst du eine gewisse Anzahl von Feuerwerken musste als Helfer mitgearbeitet haben. Ne? Und das wird dir dann bescheinigt. Und wenn du da diese Anzahl von, weiß ich was, 25 oder sowas hast, dann kannst du dich zum Lehrgang anmelden. Und diesen Lehrgang machst du dann. Aber in diesem Lehrgang wird natürlich so ein bisschen Sachkunde gemacht, aber hauptsächlich wird so rechtliche Sachen gemacht. Also ist nicht ganz so wild. Aber dieser, wie gesagt, also das Fachliche, das kriegt man so über die Übungsfeuerwerke mit. Mhm. Und da bestand dann das Problem, dass also jeder, der in Berlin irgendwie Feuerwerker war, der nimmt natürlich keinen potenziellen Konkurrenten auf. Ne? Er sagt zwar, klar, du kannst mir helfen, aber den Stempel kriegst du nicht. Ne?
Das ist ja schön. Ja. Okay.
Ja, und da habe ich mir dann ganz weit weg von Berlin jemanden gesucht.
Okay, wie
weit? In Bayern.
Ah, okay.
In Bayern, Starnberger See da hinten. Und dann bin ich die Woche über habe ich dann immer als Geräuschemacher gearbeitet. Freitagabend dann hochgeheizt da. Und dann haben wir Samstag Feuerwerke gemacht und manchmal auch Sonntag noch. Und Sonntag zurückgeheizt und dann wieder Montag Geräusche gemacht. Und das ging dann eine ganze Weile so, ne? Bis ich dann meine Übungsfeuerwerke zusammen hatte. Naja, und dann habe ich den Lehrgang gemacht und hatte dann 99, mein Großfeuerwerker.
Und welche Feuerwerke hast du denn da so gemacht? Also sind das Privatpersonen, die dann kommen, oder ist es sowas wie die Stadt und die sagt, hier, Silvester, machen wir das Brandenburger Tor?
Naja, das Brandenburger Tor haben wir nicht gemacht, aber ist also Kleinstädte oder so, Stadtfeste hat man da gemacht und sowas. Ne? Es ist natürlich auch eine Menge Privataufträge gewesen. Mhm. So. Ja, Hochzeiten und so ein Zeugs. Aber ja. Also bei diesen Übungsfeuerwerken, das waren doch hauptsächlich so Stadtfeste und sowas, mhm. was wir da gemacht haben. Das waren also immer so mittelgroße Events. Und danach habe ich das, konnte ich dann nach 2000, konnte ich das ja in Eigenregie machen, hier in Berlin und Umgebung und so. Naja, und da habe ich mir so drei Hotels gesucht, habe mich denen angedient und dann, das waren hauptsächlich so Hochzeiten und so. Mhm, und okay. Zeit, ne? Ab und zu mal so ein kleines Stadtfest dazu. Nee, aber das war in Ordnung gewesen, auch, ja, schön. Muss ich sagen. Das war und richtig toll, weil Wochenende war immer was zu tun und während der Woche als Geräuschemacher und so. Ja. Naja, und
das magst du schon, oder? Wenn immer was zu tun ist?
Nee, mag ich gar nicht. Nee? Also meine Töchter, die haben irgendwann gesagt, nee, Geräusche machen wir immer nicht, hat man ja keine Zeit. Ist man ja nie zu Hause und so, ne? Aber das ist natürlich dann diese Verbindung gewesen mit dem Feuerwerk und ja. so.
Aber das hast du dann sein lassen, weil eigentlich die ganze Zeit so viele Aufträge kamen.
Nee, ich habe nie so Werbung gemacht und es ist jetzt... sagen wir mal so, 8 Jahre ist es gut gelaufen und so, mhm. aber jetzt die letzten Jahre, das ist, also es wird ja für Feuerwerk, geben Privatleute ja kaum noch Geld aus. Mhm. Ich habe da meine festen Preise gehabt, habe gesagt, hier, so und so sieht das aus und ja. das kannst du machen. Dann sind Leute gekommen und gesagt, ah, war ja wunderschön und so. Also wir hätten denn gerne, also diese großen Effekte, die sie zum Schluss gemacht haben, die hätten wir gerne, aber das Kleine da vorne, nee, das nicht. Und dann hätten wir das gerne noch... ja, und ja, das, wir haben nicht so viel Geld. Wa? Ja, ist, wissen Sie was? Ja. Dann lassen wir es doch einfach. Okay. Oder dann kommen Leute an und sagen, oh ja, und Silvester habe ich, also da, ja, mein Freund da, der hat bloß so und so viel dafür ausgegeben. Wa? Und ich sagte, ja gut, dann ja, ist die Sache doch schon klar. Dann gehen sie doch dahin und so.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Und da gibt es eine ganze Menge Leute mittlerweile, die genauso ankommen halt. Ne? Mhm. Und da habe ich habe es nicht nötig. Und,
ja.
Und mittlerweile bin ich gerne am Wochenende zu Hause. Wenn nicht Live-Auftritt kommt.
Ja, ja.
Für irgendwas.
Okay, aber das heißt, du hast vor 30 Jahren hat dein Bruder dich gefragt, wie ist denn dein Bruder da rangekommen? Ich meine, irgendwie, es muss, gibt es irgendeine Tradition?
In der Familie?
Sie noch weit zurückreichen.
Nein. Also direkte Folietradition oder Geräuschemacher-Tradition gibt es nicht. Mein Bruder, der hat eine Elektriker-Ausbildung gemacht mhm. und ist da, naja, war dann immer auf Baustellen, gerade im Winter irgendwie, nach dem Motto, irgendwie die Elektriker kommen, davor ist es kalt, dann mhm. arbeiten die da und wenn sie gehen, dann funktioniert die Heizung oder irgendwas. Ne? Mhm. Der hat immer im Kalten gearbeitet und der hatte so die Schnauze davon.
Ja.
Und hat dann irgendwann gesagt, okay, er geht ans Theater. Und dann war er im Theater gewesen, so als Mädchen für alles erstmal. Dann mhm. hat er irgendwie Verfolger gefahren, ein bisschen Elektriker gemacht und so ein Zeugs. Und ja, war da aber sehr zufrieden. Aber zu der Zeit war er auch mit einer doch sehr bekannten Schauspielerin zusammen.
Mhm.
Und deren Bruder... wie es so oft ist, der arbeitete in einer Synchronbude mhm. und machte dann das Angebot, na, willst du nicht mal richtig Geld verdienen? Und so ist er dazu gekommen.
Ja. Okay. Und wie war das dann für dich, da dazu zu stoßen? Also wenn ich überlege, dass ich zu meinem Bruder kommen würde,
es war erst ein bisschen komisch, weil, also wir sind nie so in Konkurrenz getreten ja. zueinander, aber wir hatten doch schon so, also in der Zeit, wo wir groß wurden, oder also jetzt nicht als Kleinkinder, aber so als Pubertierende und so, ist jeder seinen Weg gegangen, hatte mhm. also wenig mit den anderen zu tun und ja. jeder wollte auch so sein eigenes machen. Mhm. Also das, nee, und dann, aber wir haben uns ja nie so aus den Augen verloren, waren ja immer in Berlin gewesen auch ja. und als dann dieses Angebot kam, dachte ich auch erst, ja, gut, okay. Aber es war dann doch so verlockend irgendwie. Und Es ist denn schon klar, also ich bin auch der Jüngere halt, ne? Ja. Dass ich mich so ein bisschen unterordnen musste. Ne? Mhm. Und ja, okay, habe ich gesagt, ey, ist egal. Machst es einfach. Und ja, es ist ja jetzt nicht, dass ich da irgendwie ganz schreckliche Sachen mache, sondern ich lerne ja irgendwas dabei. Ja. Ne? Und es, ja, dann war es halt so. Und Peter, so heißt mein Bruder, der war eigentlich auch, ja, ein ganz netter Lehrmeister, sage ich mal so. Ne? Der okay. war nicht zu pedantisch. Oder der hat auch die Sachen so laufen lassen und gesagt, ja komm, wir probieren das jetzt zusammen. Mhm. Und nee, es hat sich irgendwie gut ergeben auch. Ne? Und es war dann auch so, irgendwann war ich ja auch fertig mit der Ausbildung. Oder ist ja in dem Sinne keine Ausbildung, dieses Mitlaufen, halt gucken, ja, mit den Augen lernen und so. Ne? Es sollte ein Jahr lang mit meinem Bruder zusammenlaufen. Nach einem halben Jahr kam dann die Firma und sagte, so, jetzt ist ja noch, jetzt machst du alleine. Oh, super, toll, klasse. Ja. Ne? Naja, und das war dann so in so kalte Wasser springen und es klappte dann bei mir. Und dann nach einem halben Jahr ist mein Bruder dann, hat er gekündigt und ist weggegangen von der Firma, hat sich als freier Geräuschemacher so durch die, ja, so, ist als freier Geräuschemacher unterwegs gewesen, aber auch hauptsächlich in Berlin. Und ich habe ja dann weiterhin für diese Firma gearbeitet, in Festanstellung, letztendlich bis zum Jahr 2000 irgendwie.
Ja, okay.
Das waren 10 Jahre lang. Ja. Und Peter und ich, wir haben uns dann gegenseitig so ergänzt auch. Also in der Hinsicht halt, dass er Aufträge annehmen konnte. Mhm. Und wenn er irgendwas nicht machen konnte, also zeitlich nicht, weil er irgendwo anders noch was machen konnte, dann sagt, ich habe noch einen Bruder. Aber zack, war der Auftrag also immer bei Familie Klinkenberg.
Ja, cool.
Und das war eine ganze Weile ziemlich gut gewesen. Also da konnten wir doch eine Menge so anbieten.
Und wie lernt man Geräusche? Wie?
Also lernt man Geräusche, ja. Also ein bisschen Voraussetzung muss man haben. Also man muss irgendwie doch eine relativ schnelle Auffassungsgabe. Also wenn man jetzt für Film arbeitet, sage ich mal so, ne, musst du eine schnelle Auffassungsgabe haben, weil du guckst dir einen Film an. Mhm. Natürlich nicht den ganzen, sondern immer nur so einzelne Sequenzen, so eine Minute oder anderthalb Minuten. Und das, was denn dort passiert in dieser Zeit im Bild, das musst du dir irgendwie merken, musst dir auch den Timecode ungefähr merken, wann es passiert halt und welche Schuhe der hat und hat er da eine Uhr und der Hund hat ja eine Blechmarke oder nicht. Und wann geht die Tür auf? Ach ja, und da klopft noch jemand an vorher. Mhm. Das musste alles eigentlich beim ersten Mal durchsehen, gleich so zack, zack, zack. Musste dir merken halt, ne? Also schnelle Auffassungsgabe und natürlich Erinnerungsvermögen. Naja, und dann musst du ein gewisses Taktgefühl haben. Also jetzt Taktgefühl nicht sagen gehen, dass du der Dame die Tür aufmachst und sagst, bitte. Sondern du musst ein gewisses Rhythmusgefühl haben. Also du siehst einen Menschen, der sich durch den Film bewegt, ne? Und das musst du irgendwie mitkriegen, wie der unterwegs ist halt, ne? Und ja. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen eine gewisse Art von Kreativität haben, weil du siehst irgendwas oder du hörst ein O-Ton-Geräusch und es soll nochmal erzeugt werden und du hast das natürlich nicht. Ne? Du hast keine Kaffeemaschine da, die so durchläuft oder so, sondern es musst du mit anderen Mitteln irgendwie darstellen. Mhm. Ne? Ganz einfach, also du hast natürlich keinen Kühlschrank bei dir, ne? Naja, aber du sollst trotzdem irgendwie den Kühlschrank aufmachen und dann das Zeug da rausholen und den Kühlschrank wieder zumachen. Mhm. Und früher war das dann so, also diese Kühlschränke hatten ja immer dieses Gitter da drin, ne? Und dann hat man so einfach nur einen Koffer gehabt und so ein Gitter darauf, zwei Flaschen, ne? Und das einfach nur immer zing, also man hörte dieses Gitter mit den Flaschen und es war der Kühlschrank gewesen.
Ne? Ja, cool.
Und das, da konnte man, also das meine ich so mit so ein bisschen tüfteln oder kreativ sein, also da irgendwas raussuchen halt.
Das heißt, dass wahrscheinlich kein Flohmarkt in irgendeiner Form sicher vor dir war, weil man da durchgeht und du die Sachen anhörst? Oder wie, wie läuft das?
Ja, es sieht ein bisschen blöd aus, wenn man im Flohmarkt geht und immer irgendwas in die Hand nimmt und dann also gar nicht so guckt, was ist jetzt die Funktion von dem Ding hier, sondern macht es irgendein Geräusch oder so. Ne? Das stimmt natürlich. Zum Anfang bin ich tatsächlich sehr viel über Flohmärkte gegangen und habe mir mein Equipment zusammengesucht. Und irgendwann lässt es dann auch mal nach. Jetzt gehe ich immer nur noch hin, weil ich neue Schuhe brauche. Also weil ich habe natürlich einen immensen Schuhverbrauch. Weil die Hauptaufgabe des Geräuschemachers ist ja beim Film, dass man Schritte und Bewegungen von Menschen nachmacht. Ja. Halt, ne? Und das verschleißt sich dann.
Wie viele Schuhe verbrauchst du denn so im Jahr?
Naja, ich schmeiße sie ja nicht weg, aber sie sind einfach so. Deswegen habe ich immer noch mal, naja, man könnte sie ja noch mal irgendwann. Nee, aber so, ja, sagen wir mal so zwei Schuhpaare sind das schon, die sind dann aber so richtig durchgelaufen. Okay. Also das ist, da ist von der Sohle nichts mehr da, oder nicht die ganze Sohle, aber es sind einfach Löcher bis zu den Socken drin. Das sieht dann schon ein bisschen, früher hat man die dann immer noch mal so mit Gaffer rumgeklebt und so, dass das irgendwie die Sohle wenigstens einigermaßen dran hält. Naja, aber mittlerweile gehe ich dann schon mal wieder auf den Flohmarkt und hole mir neue.
Aber du probierst sie dann an und dann guckst du, ob die gut klingen. Und dann,
ja. Naja, du kannst ja nicht so richtig probieren auf dem Flohmarkt, weil da sind ja keine Studiobedingungen. Mhm. Und was draußen gut klingt, das kann im Studio scheiße klingen. Ja. Ne? Also, ja, es schon mal so angucken und so, der könnte es sein. Ja, naja, dann nimmst du ihn mit und probierst aus und zack, dann hat er gleich in die Tonne danach.
Also, okay.
Nee, und ich habe es auch schon so gemacht, dass die Schuhe, die relativ neu waren, irgendwie mit denen bin ich dann zum Schuster gegangen und habe gesagt, hier, feilen Sie das mal alles ab. Und die ganze Sohle muss zur Hälfte weg und der Hacken, der muss auch dreiviertel weg. Und, hä? Wie bitte? Naja. Oder auch, dann bin ich mal mit Geräuscheschuhen dort hingegangen und der sollte irgendwas bloß kleben. Der nahm diese Schuhe und für den ist eine Welt zusammengebrochen, dass das Schuh so aussehen kann. Und dann habe ich dem gesagt, nee, der wollte mir dann gleich neue Sohlen drauf machen, neue Absätze. Meinte, nee, das soll alles so bleiben, bloß da vorne müssen wir ein bisschen nähen und so. Ne?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich sehr beängstigend ist für jemanden, solche Schuhe dann zu sehen.
Naja, die sehen dann schon witzig aus. Aber gut.
Gab es denn irgendwie Geräusche, wo du schon mal, wo du wirklich lang gebraucht hast oder wo dann irgendwie so war, okay, das, da habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung, wie man da hinkommt?
Das ist das Witzige, das kannst du irgendwie nie sagen, weil du musst es irgendwie finden, du musst ja was dafür finden. Ne?
Ja.
Du bist ja in der Produktion drin und ja, da sitzt hinten irgendwie der Tonmensch und der Sounddesigner, vielleicht noch die Regie und die sagen, mach mal was. Ne? Dann sagst du, ja, super, toll. Naja, es gibt so Sachen, also hier, ich hatte mal einen Film gemacht, der hieß Folge der Feder. Die Feder ist so durch die Wüste gewandert.
Ja.
Also nicht so über den Sand rüber, sondern wirklich so, sie flog durch die Wüste. Du ahnst es?
Ja.
Genau. Ach, kannst du denn da was für die Feder machen?
Ja, natürlich.
Ja, so, super. Wie geht denn so? Ja, klar.
Und wie hast du es gelöst?
Weiß ich nicht mehr. Nicht so lange her.
Aber das ist schon schön.
Nein, ich hab was gemacht. Also, ein anderer Film war Die Tür. Genau. Und dort gab es einen Schmetterling, der so geflogen ist und so.
Naja, dann machen wir diesen Schmetterlingsflügelschlag. Aber der soll ganz leicht sein. Und so. Oh. Hat geklappt letztendlich. Aber
das stellt man sich echt immer so leicht vor, wenn man sich das anhört. Und vor allem denkt man ja, wenn man das noch kein einziges Mal gesehen hat, wie so ein Film entsteht, dass das ja die Originalaufnahmen sind. Aber das ist ja fast nichts Originalaufnahme, oder?
Nichts ist Original. Also es gab... Warte mal, wann war denn das hier? Dieser Film Colonia Digitat, glaube ich, genau.
Ja.
Der hatte vor 2 Jahren hat er die Lola bekommen, glaube ich, irgendwie für besten Ton und sowas. Ne? Und dann ist dieser Ton, dieser Original-Tonmensch, also der den O-Ton aufgenommen hat, mit auf die Bühne gesprungen und hat gesagt: Oh, ich danke euch. Was ihr alles aus meinen Tönen gemacht habt und super und toll und außerdem danke ich meiner Tochter und meiner Familie. Und der Sounddesigner, ein sehr bekannter Sounddesigner, der wollte eigentlich auch noch irgendwas sagen, der ist nicht mal mehr ins Mikro gekommen. Ne? Jedenfalls den habe ich danach angerufen und gesagt, Frank, was hat denn der da erzählt? Alle Töne, die dort ankamen, die werden erstmal völlig, ja, werden geputzt und es bleibt wenig vom O-Ton da und es wird alles nachgebaut. Ne? Und wenn ihr denn, also wenn selbst Leute, die, sagen wir, mit am Set sind, irgendwie so wenig Ahnung davon haben, was an dieser Postproduktion los ist, das ist dann natürlich so richtig traurig.
Aber gibt es denn auch, wie beim Hörspiel, da gibt es ja eine ganz große Geschichte schon, bevor es zu den Foleys kommt, dass irgendwie ein Sounddesign stattfindet, wo Autotüren, irgendwas, das halt schon in Libraries gibt, dass das eingebaut wird, oder machst tatsächlich du auch solche Sachen beim Film dann selbst?
Beim Film ist es ist ein Zusammenspiel zwischen dem Foley-Artist und dem Sounddesign halt.
Ja.
Jetzt in dem Film haben wir vom Sounddesigner ganz klar gekriegt, Türen und so macht er selber.
Okay.
Wir sollen aber alle Anfasser da machen, also die Klinke anfassen, das Türblatt anfassen, also so eine konkreten Sachen sollen wir machen, ansonsten ist zu auf und so, das macht er halt. Ne?
Okay.
Wir bieten das manchmal mit an, aber wenn jemand sagt, das braucht er nicht, dann ist es immer leichter, das nicht zu machen. Beim Auto ist es genauso irgendwie. Wir haben, also ich habe im Studio schon so Autotüren und wir können das auch machen, aber wir machen die ganzen Untoucher so. Ne? Also alles, was so, wo Hände rangehen und sowas. Die Tür selber jetzt, wenn sie zuschlägt, machen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht.
Ja.
Wir kümmern uns um die anderen Sachen im Auto, ob jetzt also, weiß ich was, so ein Kreuz da am Spiegel hängt und wie der Sitz knarrt und all dieses Zeugs halt.
Wie viele Minuten schafft man von einem Film am Tag?
Das ist unterschiedlich. Wenn du einen Kinofilm hast, kannst du sagen 15 Minuten, 20 Minuten.
Ja.
Und wenn du eine Serie hast, sollst du 45 Minuten machen.
Boah, das ist aber viel.
Als ich vor 20, 30 Jahren anfing, war es das, also da gab es noch so Serien wie Perry Mason und also so Gerichtsserien halt, wo von diesen 45 Minuten, was so eine Folge dauerte, 20 Minuten im Gerichtssaal waren alleine.
Ne? Ja,
also da sind dann Leute bloß noch aufgestanden, nach vorne gegangen oder dann wieder zurück hingesetzt und so. Ne? Nee, als ich anfing, musste man 45 Minuten am Tag schaffen, auf zwei Spuren. Und wenn es denn einen Film gab, also ein Film war dann, sagen wir, ZDF-Film oder so, dann hast du 30 Minuten am Tag gemacht. Mhm. Das ist heute, wenn man Tatort macht, hat man 3 Tage in der Regel dafür.
Ja, das ist...
Naja, sind 30 Minuten am Tag Minuten, ungefähr. Ja. Es gibt aber auch Tatortproduktionen, die sagen, oh nee, du kannst es auch in 2 Tagen machen. Oder mittlerweile sagen sie auch, nee, eigentlich kannst du auch in 1 Tag machen.
Ja, na klar.
Und
wie soll man das denn schaffen?
Du, mittlerweile, mir ist es langsam zu blöd, da immer wieder zu sagen, ja, nee, ist gut, wenn du 1 Tag bezahlst, dann kriegst du 1 Tag. Ne?
Ja.
Und wenn du 2 Tage bezahlst, dann nehme ich den Film,
gucke 90 Minuten, okay, 45 Minuten am Tag, du willst voll haben, pff, klappt sowieso nicht.
Ja.
Dann heizt man halt in 2 Tagen da durch, ne? Dann brauchst du aber nicht weiter fragen halt, ne?
Ja, okay.
Und nee, ich hatte auch letztens einen Film, oder ich sag jetzt nicht welcher Film, das war unfair. Da haben das Kinofilm, großer Kinofilm, und wir hatten, glaube ich, 6 Tage sollten wir dafür kriegen, was wenig ist. Ne?
Ja.
Wir haben angefangen den Film und gleich am ersten Tag habe ich gesagt, klappt nicht. Nee, also nie in 6 Tagen, wir brauchen wenigstens 8 Tage und so.
Ja.
Ja, ja, es wird also mit dem Kunden kommuniziert, ne? Also mit der Produktion, Regie und sowas alles. Ne? Ja, wir waren, und dann war klar, okay, also ich gehe von 8 Tagen aus, die wir brauchen halt. Und dann haben wir das soweit den 4. Tag gearbeitet und dann meinte ich, okay, jetzt kommt der 5. Tag und wir brauchen eine Entscheidung. Was ist denn jetzt hier irgendwie? Ne?
Ja.
Na, jedenfalls am 5. Tag, dann habe ich gesagt, jo, jetzt haben wir hier noch nichts gehört von irgendjemand halt, ne?
Ja.
Dann hören wir jetzt auf, wa? Also wir machen jetzt noch den einen Tag, machen so viel, wie wir können halt, also weil wir hatten jetzt 6 Tage da im Petto und was hinten fehlt, fehlt halt. Also wir sind, muss ich sagen, zum Anfang sind wir einmal Schritte Bewegung durch den ganzen Film durchgegangen, aber die ganzen Props halt haben wir nicht gemacht. Und wir haben gesagt, okay, jetzt filmen die halt da hinten noch. Ne? Dann sollen sie sich die irgendwas der Dose holen oder irgendwoher. Ne? Naja, und dann kam der Regisseur, oder kam natürlich nicht, sondern rief an und war erbost darüber, also wie ich ihn halt pressen könnte und so. Was heißt ja pressen? Ich habe dir das gleich zum Anfang, habe ich das kommuniziert, dass das, was du vorhast, so nicht geht, ne? Und dass wir 2 Tage mehr brauchen dafür. Wa? Und alle anderen Leute, mit denen du zusammenarbeitest, die wissen es auch, der Sounddesigner auch. Ne?
Ja.
Und wenn du da nicht reagierst, dann ist das nicht unser Bier. Wa?
Ja, klar.
Naja, wir haben die 2 Tage gekriegt, haben den Film fertig gemacht. Der ist dann auch Berlinale gelaufen und alles. Ne? Aber, naja.
So kleine Spielchen. Okay. Ja, das
nee, deswegen, weil du fragtest, wie viele Tage, also wie viel man so schafft. Also es ist unterschiedlich, weil die Kinofilme, das ist immer, da weißt du nicht. Also das wird immer so runtergedampft mittlerweile von den Tagen her. Aber eigentlich müsste man immer mehr machen.
Aber du musst auch Sachen machen. Du hast ja auch ein Geschweigen Dilemma und so gemacht. Also das sind ja keine deutschen Produktionen. Wie kommt denn das? Gibt es in den USA dann andere Spuren? Nee, oder wie ist das? Nee,
Geschweigen Dilemma, das war in der Zeit, als ich noch fest arbeitete. Und da habe ich die deutsche Fassung gemacht. Und da gab es ein IT-Band. Aber das IT-Band hatte den deutschen den Cutter, die das damals bearbeitet haben, die war das zu dünn gewesen und deswegen mussten da Sachen nachgemacht werden.
Ja, okay.
Und die habe ich halt mit ihm gemacht.
Ja.
Das war also, das heißt aber deine Frage ist ja, ob ich auch, sagen wir, hier für ausländische Produktionen arbeite oder so.
Genau, oder ob es tatsächlich auch so deutsche Fassungen dann gibt, weil das, wie das so läuft.
Nee, das ist, also 10 Jahre lang habe ich im Synchron gearbeitet, also die ausländische Produktion, also die synchronisiert wurden, die quasi vertont. Und jetzt seit 2000 vermehrt so deutsche Produktion, Erstproduktion halt, für die gearbeitet, also wo, also, ja. Das ist dann also in dem Sinne nicht mehr synchron, aber auch ausländische Produktion habe ich gemacht. Mhm. Auch für Amiland habe ich auch gearbeitet, für Hollywood. Das war hier, einer ist dieser Dean Devlin, der ist, glaube ich, bei Independence Day ziemlich groß drin gewesen und so, hat dann eine eigene Firma und hat danach irgendwie Filme und Serien gemacht und ich weiß nicht, die sind bei so einem Sounddesigner in Berlin hier gelandet und der arbeitet gerne mit mir zusammen. Und dann haben wir für die gearbeitet. Ja, nö, das ist auch jetzt irgendwie, ich glaube, nächste Woche kriegen wir irgend so eine holländische Produktion rein und müssen wir auch bearbeiten. Also es ist auch international. Okay. Bin ich unterwegs.
Willst du nochmal, also ich würde jetzt, glaube ich, nochmal Wasser aufsetzen. Dann ich mache mir nochmal ein Glas. Willst du auch nochmal ein bisschen?
Ja.
Ich bin jetzt mal kurz raus. Mach mal das Wasser und dann...
So, jetzt ist der Josef weg. Rennt. Kann ich Geheimnisse erzählen? Okay. Ich habe ja eine große Kiste mitgebracht. Da sind ein paar Sachen drin. Tja, was habe ich hier? Das ist ein Säckchen. Und dieses Säckchen, das benutze ich dazu, um Schneeschritte zu machen. Aber das ist gar kein Schnee.
Was ist das?
Naja. Ja, Josef, wie sieht es aus?
Ich weiß ja, was drin ist. Oder ich glaube zu wissen, was drin ist.
Jeder weiß es natürlich, weil das ist mittlerweile ja schon bekannt. Das ist natürlich Kartoffelmehl oder Speisestärke, halt Mondamin. Ja, darf man ja nicht sagen. Ne? Nee. Ja, klar.
Doch schon.
Nee, aber das ist tatsächlich so. Also diesen Schnee benutze ich auch. Also da gab es auch einen, weil du vorhin fragtest, wie das ist mit dem O-Ton und so. Ne?
Ja.
Ich habe zum Beispiel diesen Film Der Mann aus dem Eis hier mit Jürgen Vogel. Das ist diese Ötzi-Verfilmung. Ja. Und der O-Ton, den wir gekriegt haben für den Film, der spielt ja so, der überquert ja die Alpen. Ne? Das war Wind in den Bergen in 1000 Variationen.
Ja.
Aber wir haben nicht einen einzigen Schritt gehört. Wir haben nicht einen einzigen irgendwas gehört. Und das ist ein Film gewesen, also ein reiner Foley-Film, sage ich mal. Also weil wir haben wirklich alles nachgebaut und für die Schneeschritte alleine haben wir 6 Spuren genommen. Also das ist, naja, du musst ja so einsinken in den Schnee, dann ist er ein bisschen verkrustet. Also oben muss dann dieses verharscht sein und so. Ne?
Das sind wahrscheinlich so harte Sachen wie Cornflakes oder sowas,
genau, die dazu kommen. Ja, Cornflakes dazu, aber naja, es gibt so ein paar Sachen. Man kann auch so eine Zielscheibe von Bogendingern nehmen und da so seine Sachen drauf drapieren und das macht auch sehr, sehr geile Schritteffekte.
Okay.
Naja, nicht zu viel verraten. Nee, aber dieser Film, der ist tatsächlich auch letztes Jahr dann war er mit nominiert für den besten Ton halt, bei der Lola halt. Hat er natürlich nicht gekriegt, da hat der Film von Steyr den Preis gekriegt. Der hat es ja auch schon erst 6-mal gekriegt. Und ja, wir waren zu unbekannt dafür. Okay. Aber eigentlich hätte der Film das verdient, weil es wirklich, es war nur ein Tonfilm. Also die hatten ja da auch so eine Kunstsprache gehabt, also da gab es keine Dialoge oder sowas, ne? Und ich glaube auch wenig Musik und so, also er hätte es verdient gehabt, naja, wir waren nur nominiert.
Ja, überhin, das ist doch sehr gut. Ich wollte das Wasser,
kannst du noch?
Tada! Tja, so viele will ich mir ja nicht verraten. Ja. Das ist natürlich hier ganz tolles Zeug. Ich weiß jetzt nicht, wie das rüberkommt, wie deine Mikrofone
sind. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Ja, das ist eine. Also, als Geräuschemacher hat man ja viel mit Ton zu tun. Und der Ton wurde früher so auf Magnetband gebannt. Ne? Und wenn man jetzt so einen ganzen Haufen vom Magnetband hat, wie in diesem Fall hier, dann kann man das dazu benutzen, einerseits, wenn Benjamin Blümchen irgendwie über die Wiese läuft. Ja.
Obwohl Benjamin wahrscheinlich ein bisschen schwerer wäre als das.
Das kann man auch noch machen. Das, ja, mittlerweile. Aber man kann es auch dazu benutzen, dass man einfach so, wenn der Wind so durch die Bäume weht, ne? Und wenn ich das so ein bisschen knautsche in den Händen, dann hört sich das so ein bisschen an wie Regen.
Ja.
Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weniger von diesem ganzen Zeug nehme, dann ist es so wie dieses heiße Fett in der Pfanne. Ja, okay, ab und zu.
Das ist alles mit dem gleichen
Zeug. Alles mit dem gleichen Zeug, ja. Und es ist auch, naja, man kann, was ist das jetzt? Das ist eigentlich ein Geräusch, was irgendwie nicht so viel macht. Aber wenn ich jetzt auf eine Resonanz gehe mit dem Teil, haben wir eine Resonanz hier, den Tisch. Dann habe ich schon wieder ein ganz anderes Geräusch. Und das ist auch so Prinzip Geräusche machen. Man hat irgendwie so ein komisches Geräusch, was irgendwie nichts macht.
Ja.
Und ich gehe auf eine Resonanz und dann kann ich das verstärken, kann ich, weiß ich was für. Also Kinder sagen immer, du furzt, ja. Also hier frische Luft in stinkende verwandeln. Aber es kann auch für knarrende Türen benutzt werden und so ein Zeug. Gut, du bist wieder da, du hast Wasser gebracht.
Ja, ich mach mir. Willst du hier auch noch mal was Neues reingeschnitten haben? Oder wie?
Oh ja, ja,
ja, gerne. Ich mache das jetzt hier einfach mal ein bisschen parallel. Wir kommen da bestimmt auch noch zu mehr Geräuschen. Ich bin da sehr großer Fan. Sag mal, wie ist denn das, wenn du. Ja, auf jeden Fall. Ich kenne ja zum Glück schon ein kleines bisschen, wie du das hier machst bei Hörspielen. Aber was sind für dich so die Unterschiede? Hörspiel, Film, Live? Das sind ja jeweils immer unterschiedliche Arten, auch mit Geräuschen umzugehen.
Ja, okay, fangen wir mit dem Film an. Also ja. Film ist sehr detailliert und du musst auch leise Sachen bedienen halt. Ne?
Ja.
Also das beste Beispiel ist immer, dass du Bewegung machen musst dafür. Ne? Mhm. Bewegung, fragt sich jeder, wieso das denn? Ne? Und es gibt es auch auf dem O-Ton oder so. Ne? Auf dem O-Ton gibt es diese Bewegung leider häufig nicht mehr, weil viele Aufnahmen oder viele Sets, da werden, sagen wir, die Schuhe so abgeklebt, dann hast du keine Schrittgeräusche mehr. Und die Sprache, die wird nicht über eine Angel aufgenommen, sondern über Mikroports halt. Ne? Irgendwie hier so
am Kopf dran.
Ne? Ja. Halt. Und dadurch fehlen diesen Schauspielern sämtliche Bewegungsgeräusche, halt, weil nur die Sprache eingefangen wird. Ne? Und wenn die da jetzt so rumhampeln, dann fehlt das auch. Ne? Aber selbst so eine Sache, dass der Kopf von rechts nach links sich bewegt, ja? Das muss man manchmal als Geräuschemacher bedienen. So, und dann fragt so der Zuschauer, wieso das denn? Naja, wenn es so ein Kinofilm ist, dann habe ich eine Kinoleinwand, die ist 15 Meter breit. Mhm. Ne? Und da ist der Kopf einfach schon mal riesig groß. Und dann, wenn der sich so hin und her bewegt, dann muss natürlich was hin. Irgendwie.
Das ist ja auch das Verrückte, das unterschätzt man ja. Wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, man produziert ja einfach die ganze Zeit Geräusche, man blendet sie ja nur einfach aus. Und wenn sie einfach fehlen, dann wirkt es irgendwie weird.
Hm, ja,
und wenn sie da sind, dann fällt es einem aber auch nicht so doll auf, weil sie einfach immer so da sind.
Nee, es ist ja auch, also man sagt ja irgendwie, der Film ist dann gut mit Geräuschen besetzt, wenn sie nicht auffallen. Mhm,
ja.
Und wie willst du das denn jemandem erklären? Du, ich mache das so, damit es nicht auffällt. Ne? Ja, es ist, aber wenn es da ist, ist es gut. Wenn es fehlt, merkt man es halt. Ne? Aber es darf auch nicht so plakativ sein.
Klar.
Das ist also beim Film so. Ne?
Ja.
Beim Hörspiel ist natürlich ein bisschen anders, weil da muss das Geräusch für sich alleine stehen. Ne? Das muss ich erklären halt. Ne? Das ist beim Film, hilft das Bild immer so ein bisschen.
Klar.
Ne? Also da kannst du irgendwie, da haust du dreimal auf den Tisch irgendwie und es kann irgendwie das Feuerzeug oder die Hand oder das Handy sein. Das ist egal. Ne? Wenn du das jetzt fürs Hörspiel machst, dann musst du natürlich, wenn du irgendwas ablegst auf den Tisch, ne? Also, wie gesagt, den Film, haust du bloß auf den Tisch und dann
ist es klar.
Erklärt das Bild das, ne? Aber im Hörspiel musst du natürlich, wenn du was ablegst, musst du hören, was abgelegt wird. Mhm. Das heißt, da musst du das Zippo-Feuerzeug hören und dann musst du irgendwie das Handy hören und du musst aber auch hören, dass es jetzt eine Zigarette ist.
Also, ja. Und was ist das für, was bedeutet das konkret für dich im anderen Denken? Du musst noch viel stärker schauen, was erklären diese Geräusche und wie kriege ich das hin, dass sich das einen eindeutig transportiert?
Ja, ne, natürlich. Ich muss wissen, wie meine Sachen klingen. Mhm. Und im Hörspiel, ja, ist ein bisschen, da muss es ein bisschen spezieller sein. Allerdings, weil ich habe ja nicht die Hilfe des Bildes dabei.
Ne? Ja.
Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger, glaube ich, so Geräusche zu machen. Andererseits ist es auch einfacher, weil du musst nicht synchron sein. Ne?
Das stimmt.
Das ist natürlich für Film eine ganz wichtige Sache, dass du das zum Bild halt machst. Mhm. Auch, ne? Oder auch zusammen machst. Ne? Also wenn da jemand langläuft und der hat irgendwie eine Uhrkette, die musst du irgendwie hören und dann hat er eine Lederhose an, die musst du hören und dann gibt es irgendwie noch weiß ich was, irgendwas anderes dazu. Ne? Und im Hörspiel bräuchtest du eigentlich nur die Schritte machen, um den darzustellen. Halt. Du könntest dem dann auch noch die Bewegung dazu geben. Ne? Aber
das ist ja oft
diese Feinheit, dass der jetzt eine Uhr trägt oder so, die würdest du nur dann bedienen, wenn irgendwie der Dialog dorthin geht. Ne?
Mhm, ja.
Dass du das vorher kurz erklärst.
Also, oder wenn man diese eine Person so herausstellen
möchte. Ja, wenn du die herausstellen willst, dann sagst du, okay, der muss so und so klingen, das ist klar. Ne?
Ja.
Oder halt, der sagt gleich, wie spät ist oder so. Ja, dann weißt du halt, in diesem Augenblick kannst du jetzt kurz eine Uhr darstellen. Ja. Ne? Aber im Film müsstest du das irgendwie die ganze Zeit über mehr oder weniger darstellen.
Mhm.
Naja, und bei diesen Live-Sachen, ne, oder da hast du bloß diese eine Chance, diese eine Spur. Und das muss irgendwie klappen. Das ist, da musst du natürlich, da hast du mit ganz anderen Sachen zu kämpfen, so, weil du stehst ja da vor Publikum, die Leute gucken dir zu, was du da machst und so. Ne? Und das ist ja eine Situation, die man sonst so nicht hat. Halt, ne? Als du sitzt ja sonst im Studio, sowohl beim Hörspiel als auch beim Film und gucken drei Leute maximal zu.
Ja.
Wenn jetzt noch mehr als 10 Leute sind, dann,
ich meine, jetzt bei den 3 Fragezeichen, bei der nächsten Tour gucken ganz paar mehr Leute zu.
Höchstwahrscheinlich.
Aber ich finde das so interessant, weil das ja irgendwie bedeutet, dass es so eine zwischen Film und, also, weil es gibt ja eine optische Ebene auf einmal wieder.
Mhm.
Aber trotzdem gibt es ja du ein bisschen vor, oder? Also ich meine, wenn ich mich so dran erinnere, auch bei so anderen Live-Spielen, dann machen die halt, du machst die Schritte von meistens mehreren Personen zusammen, weil die vielleicht zusammen laufen.
Ja.
Und dann passen sich die Schauspielenden irgendwie auch darauf an. Also da gibt es ja irgendwie auch so eine schöne Rückkopplung irgendwie.
Genau, also wenn die das dann mitkriegen irgendwie, dass da Schritte sind.
Ja.
Ist ja so die Sache bei diesem Live ist ja oft so, dass du auch so ein Monitoring brauchst halt für die Schauspieler, dass die auch das hören, was du da machst. Ne? Wenn die es über das Monitoring gar nicht hören, dann machst du das gegen eine Wand irgendwie. Ne? Wenn das so, da so eine Ebene halt auch ist und so eine Verständigung ist, dann macht das natürlich auch Spaß. Dann siehst du, okay, da kommt er wirklich raus, den kannst du da bedienen und der merkt das auch. Toll. Danach, also dann haut da jemand vielleicht eine und gibt Blickkontakt und dann kann man das zusammen machen halt. Ne? Das ist natürlich blöd, wenn dann kein Blickkontakt ist, sondern sag mal, einer so an seinem Manuskript hängt und der andere irgendwie will einem was mitteilen und kommt irgendwie nicht so ran.
Die drei zumindest sehr geübt, was das angeht. Also nicht nur, was das angeht.
Nee, das ist ja hier, hier mit der Lauscher-Lounge, das sind ja, wir kennen uns ja alle so und wir wissen das auch und wir haben ja alle Skripte und da steht ja alles drin. Dann.
Genau. Was gibt es denn, was machst du denn sonst so, wenn du gerade mal nicht im Atelier bist, um irgendwas aufzunehmen?
Du meinst privat oder
was? Hm? Gibt es, du machst so Kampfsportsachen oder hast das mal gemacht?
Das ist ja irrsinnig lange her.
Ist das lange her?
Nee, da muss man ja weit ausholen. Das bitte drum. Bitte ist drum. Ja, also, Sport. Ja, ich habe mich immer gewundert, dass ich nicht Sport studiert habe. Weil ich war immer sportlich und habe viel Sport auch gemacht und so. Ne? Und, aber das ist so eine Sache gewesen, die ist mir irgendwie nie in den Kopf gekommen. Erst später so, dann habe ich mich gewundert, dass ich das nicht gemacht habe. Naja, nee, in der Schulzeit schon. Also ich war immer der Kleinste und musste mich da mehr oder weniger mal durchboxen und durchbeißen. Und dann gab es aber irgendwann so diesen Sportunterricht, dass man so laufen musste. Und komischerweise, irgendwie habe ich ein Talent dafür gehabt. Also jedenfalls war ich also relativ gut so im Mittelstreckenlauf. Ja. Ne? Und hatte dann auch einen Lehrer, der in so einem Kölner Verein da irgendwie ein bisschen vernetzt war. Und der hat mich dann da mit hingeschleppt und da fing irgendwie so meine Sportlerkarriere an. Und dann war ich tatsächlich auch relativ erfolgreich, war ein paar Mal Berliner Meister gewesen in Mittelstreckenlauf und dann, weiß nicht was, was war alles da, irgendwie Waldlauf 2000 Meter und 3000 Meter und so, bin dann teilweise auch zu deutschen Meisterschaften gefahren und habe das sehr intensiv gemacht auch. Aber irgendwann gab es so viele Urkunden und dann hat mich das auch nicht mehr so richtig interessiert. Meine Mutter fand das natürlich ganz toll. Ne?
Ja.
Immer wenn ich irgendwie nach Hause komme, ach Jörg hat schon wieder irgendwie, ich sag, oh Gott, nein. Nee, aber ich habe es natürlich auch irgendwann nicht mehr so eingesehen, dass ich sechsmal die Woche trainieren muss irgendwie, um wieder 2 Sekunden schneller zu werden oder so.
Ja.
Das war irgendwann, ich glaube, so mit 16, 17 war es vorbei. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich sehr lange Zeit keinen Sport gemacht. Aber dann in der Zeit, also als ich auf dem Berlin-Kolleg war, naja, dann lernt man so Menschen kennen. Und dann hatte ich eine Freundin, die machte so Kampfsport. Und irgendwie, ja, sie sagt, komm noch mal mit, und bin ich da mitgegangen und ja, dann waren wir irgendwie zu dritt, also sie, der Trainer und ich, weil die Gruppe war nicht so groß. Aber ja, es war ein sehr, sehr intensives Training und das hat mir gefallen. Und über die Jahre ist diese Gruppe dann doch wieder größer geworden und ja. Das hat mich dann tatsächlich auch, ich glaube, so 15 Jahre begleitet.
Aber welche Art von Kampfsport ist das denn? Also
ach, das war Jiu-Jitsu. Das ist so ein Mischmasch aus Karate, Judo, Aikido und all sowas halt. Und ja, wir waren eigentlich immer so ein, wir wollten eigentlich nur den Sport so machen. Wir waren nie so Gürtel fixiert gewesen auch. Ja. Und damals waren wir auch politisch ein bisschen aktiver und auf viel Demos und so und dachten halt, es sei wichtig, dass man da sich bewegen kann und dass man sich aufeinander verlassen kann und sowas. Ne? Und die Gruppe, wir waren da 6, 7 Leute halt. Nee, das war auch eine sehr, sehr feine Sache gewesen. Irgendwann fing es dann aber auch mal an, dass dann unser Trainer kam und sagte, so und jetzt müsst ihr mal Gürtel machen. Und er sagt, was, braucht man nicht. Blödsinn. Naja, aber dann haben wir es doch irgendwann gemacht und dann haben wir alle irgendwie einen Dan gemacht, also sind bis zum Schwarzgurt gegangen und komischerweise danach hatten wir dann aber wieder keine Lust.
Ja.
Mit aufgehört. Plus, also meine Freundin, die hat dann nochmal einen zweiten Dan gemacht.
Ja, okay. Es ist irgendwie auch was Schönes eigentlich, so einen Gurt zu haben. Also ich habe Taekwondo gemacht. Ich bin praktisch bis zum zweiten Coup hoch in sehr kurzer Zeit und fand das schon irgendwie auch ganz, ganz schön, wenn man, so, wenn man das einfach so mitkriegt. Also ich habe das zwar auch für mich gemacht, diese Sportsache, weil es ja auch viel so mit Konzentration und ja, man findet sich da so ein bisschen. Mhm. Und ist ja irgendwie auch so eine kleine Einstellungssache, ist ja nicht nur Sport. Und aber es war dann trotzdem irgendwie ganz nett, wenn man halt so einen Bruchtest gemacht hat und der hat irgendwie funktioniert und man hat da irgendwie für gekämpft und so, ist schon irgendwie nett. Mhm. Aber
nee, das stimmt schon. Also das ist, also es macht ja auch was mit einem. Irgendwie. Du kriegst ja so ein Gefühl für dich, ne? Für dich, dein Körper und sowas, ne? Und weißt, was ist möglich, was und was ist nicht möglich und so, ne? Und das fand ich schon immer sehr gut, ne?
Hilft dir das auch bei dem Beruf?
Natürlich, in gewisser Hinsicht schon.
Ja.
Also, das ist ja doch, also, ja, eine Reaktionszeit und sowas. Ja. Also, du musst ja reagieren oft, ne? Das ist halt, ja, heute in dem Film, ja, den gucke ich mir dann vorher nicht an und dann kommt so eine Szene, die hast du vorher noch nie gesehen, hast dann auf den einen Fuß den Männerschuh, auf den anderen den Frauenschuh und dann heißt es, komm durch, einmal blind, ne? Und dann, ja, und wenn du da das schnell blickst halt, was da ist und sowas und das gleich einschätzen kannst, was ja auch so in diesem Kampfsport halt so ist, na, dann kommt es natürlich schneller
durch. Und eine gewisse Ausdauer, ich meine, das ist ja, man braucht doch auch schon sehr ausdauernde Muskeln für sowas, die ganze Zeit da sitzen und diese Schritte und den ganzen Kram ist ja auch nicht gerade.
Das stimmt, ich bin gerade am Überlegen, was ist denn das? Ja, du musst natürlich die ganze Zeit irgendwie, hältst du immer so eine flache Atmung, also du bist nicht tief an, also immer wenn Aufnahme ist, hast du so eine flache Atmung und sowas. Mhm. Na, und das ist schon anstrengend halt. Mhm. Aber was ist dann am meisten anstrengend so? Ach so, ja, Pferde machen irgendwie. Wenn du Pferdegalopp irgendwie über lange Zeit machen musst, so, das ist richtig anstrengend. Oder auch dieses Rennen, was man manchmal so machen muss. Also das ist, stimmt, da bin ich manchmal richtig außer Atem, weil du das alles irgendwie so gebremst machen musst. Du musst das gebremst vor dem Mikro machen. Mhm. Du kannst dich ja nicht so mit deinem ganzen Körper irgendwie so bewegen, sondern du musst immer so das alles auf einem Fleck machen und das strengt mich manchmal ein bisschen an. Nö, und das ist, okay. Ich glaube, da hilft es. Nee, aber mittlerweile, also ich bin jetzt 63 und also den Sport kann ich gar nicht mehr machen. Mhm. Da sind irgendwann so die Gelenke, zack, kaputt. Klar. Laufen kann ich auch nicht mehr, weil mein Knie mir doch relativ schnell wehtut. Halt, das bedauere ich sehr. Nee, jetzt bin ich irgendwie bei Yoga gelandet. Okay. Was ich also tatsächlich jeden Morgen irgendwie eine halbe Stunde mache und ist egal. Ich stehe auch um 5:30 auf und mache das.
Oder? Okay, es wird einfach immer durchgezogen.
Ja.
Okay.
Und ja. Nee, es ist also mittlerweile ist es auch nicht mehr um so ein. Naja, natürlich ist es immer sowas, die Fitness zu erhalten, aber auch die Gelenkigkeit und Beweglichkeit zu erhalten, weil sonst wird es so zu steif alles.
Und du gehst gern auf Konzerte, oder? Musik ist doch auch irgendwas, was dich sehr lang oder sehr groß und sehr stark begleitet.
Wer hat dir das denn gesagt?
Ich erinnere mich an gewisse Autofahrten von einer Mitmachtour, wo wir Spotify-Listen voller unterschiedlichster Musik vollgeknallt haben.
Naja, diese Fahrt fand ich wirklich sehr klasse. Muss ich sagen, ich habe das danach nie wieder so richtig erlebt. Also, ich fand das schön, diese Fahrt. Also gerade so diese Spotify-Sachen. Also, nee, ja. Musik hat mich natürlich immer schon begleitet, fand ich immer schon gut. Früher bin ich nicht so oft auf Konzerte gegangen, das war, obwohl die Konzerte billiger waren, war es aber doch nicht so richtig erschwinglich.
Ja.
Nee, aber jetzt so, muss man sagen, die letzten 8 Jahre oder so, 8 bis 10 Jahre gehe ich doch regelmäßig auf Konzerte und auch Festivals. Ich habe ja auch so 2 etwas jüngere Töchter. Wir gehen da zusammen hin und dann sind die Kumpels da mit und dann ja, wenn Festival ist, dann ist irgendwie Bier angesagt und 3 Tage durch.
Und dann. Und welche Musikrichtung ist es?
Auch meistens so Rock. Mhm. Nee, obwohl letztens waren wir auch auf der Fusion gewesen.
Ja, das okay. Fand ich natürlich auch ein bisschen. Nee, war schon gut gewesen, ne? Aber wir waren da doch relativ dicht dran. Und wenn du dann irgendwie so die Mucke da bis morgens um 10 hörst, oder nee, was war das, bis 12 irgendwie, mhm. Und dann ist für 2 Stunden irgendwie mal Ruhe und dann fängt es wieder an und dann geht es aber auch die Nacht durch und dann wieder bis morgens um 12. Boah, das fand ich schon geil.
Ja. Ja. Kann das gut verstehen.
Ja, nee, das ist. Nee, aber ich gehe tatsächlich auch mal zu Leuten, die ich von ganz früher kenne. Ne? Ja. Bob Dylan und Donovan war ich mal auf so einem Konzert. Das war schrecklich. Mann, was war das damals also für ein toller Sänger gewesen. Und jetzt kam der irgendwie, ich glaube, wie lange ist das her? Vor 4 Jahren oder so habe ich den in der Kirche gesehen. Ja. Dann kam der irgendwie und meinte, ja, eigentlich ist er schon genauso lange wie die Stones unterwegs. Also hat jetzt auch bald sein, weiß ich was, sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und hat dann da so ein bisschen rumgeklampft und so ein bisschen rumgesungen. Nur denkst, oh, es geht ja gar nicht mehr. Und so. Warum macht der das? Und naja, nach der Hälfte sind wir dann doch abgehauen. Das ist
einfach
ja, nee, das passiert auch nicht. Ja, oder Bob Dylan halt, ja. Der macht ja irgendwie so fast schon eine Publikumsverarschung. Fand ich, ne?
Aber, also. Bist du da auch gegangen?
Ja. Da war ich auch im Tempodrom und hab's eigentlich bereut, dass ich da hingegangen bin. Also, weil der hat begnadete Musiker um sich herum, aber lässt die irgendwie nicht so richtig machen und zieht da sein komisches Ding da durch. Das fand ich schon sehr, sehr daneben. Also das war kein schönes Konzert. Obwohl sowas anderes mir gefällt, war das sehr. Ah, wie ist denn der da? Ist halt weg.
Ja.
Siehst du, so ist es.
Ist es. Und du reist jetzt ab und zu auch. Und du reist auch jetzt ab und zu. Ist das auch etwas,
was
du
gern? Verreisen.
Ja, verreisen. Ja.
Reisen. Ja, ne, Reisen ist schon immer so eine Sache gewesen. Also meine Eltern sind schon früher immer mit dem Auto losgefahren. Wir sind immer 3 Tage nach Benidorm gefahren. Spanien im Auto. Und sind dann da 3 Wochen geblieben und wieder 3 Tage zurückgefahren. So Wahnsinnsaktionen irgendwie. Und nee, aber ja, dieses Reisen, also meine Eltern, die haben nicht so Fernseher gespart oder sowas. Also, pff, nee, braucht man nicht. Oder doch, haben sie irgendwann dann doch mal gemacht. Aber für die war Reisen immer sehr wichtig gewesen. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen übernommen auch. Oder habe ich gerne mitgenommen und bin halt doch oft unterwegs.
Und dieses Mal ging es sehr, sehr weit weg.
Das letzte Mal ging jetzt ja nach Australien, obwohl da mussten wir jetzt hinfahren, weil unsere jüngste Tochter da für ein halbes Jahr war. Mhm. Und dann haben wir nochmal geguckt, wo sie denn da lang gefahren ist. Ja, und die musste hin.
Ja.
Die musste eigentlich gar nicht dahin, weil die war auch schon, als sie 1 Jahr alt war, sind wir auch schon mal nach Neuseeland gefahren. Und haben Australien so kurz gestreift und haben mir das dann immer schon gesagt, ach, du warst doch schon da unten. So, ah ja, mit 1 Jahr und so. Und deswegen musste sie da hin jetzt. Ne?
Schön, es ist ja auch sehr nett da. Also ich war nur 3 Wochen einmal da. Aber
wo warst du da?
In Sydney und Maroochydore, Brisbane.
Mhm. Brisbane,
ja.
Ah ja.
Da so hatte eine sehr furchtbar nette Gastfamilie und mit denen treffe ich mich häufiger jetzt noch, wenn die in Europa sind. Die kommen häufiger mal hier rüber und dann trifft man sich und so. Das ist irgendwie sehr nett.
Ja.
Es wartet noch mal auf eine größere Runde für mich da. Mhm. Ihr habt viel gesehen wahrscheinlich.
Nee, eigentlich haben wir ja nicht so viel. Ja doch, wir haben natürlich viel gesehen. Wir sind erst nach Tasmanien gefahren und haben nach 14 Tagen Tasmanien gemacht. Das fand ich sehr geil.
Ja.
Wir sind dort angekommen und nach dem zweiten Tag haben wir gesagt, also Annette, meine Frau und ich, Tasmanien ist eigentlich eine Alternative, wäre ein Land, wo man hin auswandern kann.
Ja.
Was uns da so gereizt hat, war diese Natur und dieses Saubere dort. Also du konntest atmen und also Städte waren nicht so völlig kacke. Und ja, nee, man hatte das Gefühl, okay, das ist ein Land, wo irgendwie noch sehr vieles stimmt. So.
Und Berlin ist da schon einfach ein bisschen zu laut irgendwie auf Dauer.
Du, ich bin immer schon in Berlin gewesen und irgendwie lange Zeit hat mich das ja nicht so gestört, aber mittlerweile nervt mich da doch eine ganze Menge. Mhm. Ich bin auch, muss ich sagen, ja, die meiste Zeit in Neukölln gewesen und Kreuzberg und ja, das ist schon ein bisschen anders da.
Ja,
mittlerweile.
Aber da steht sich ja fast so ein bisschen an. Du hast gesagt, du bist 63. Das ist ja, da arbeiten ja auch nicht mehr viele Leute in dem Alter, beziehungsweise das neigt sich ja dem Ende zu. Wie ist denn das bei dir geplant?
Ist ja witzig, Mensch. Weil da hat mich Rotor gefragt, und wenn, ja, wie sieht es denn aus und so. Wie lange machst du denn noch? Und dann habe ich gesagt, naja, gut. Das ist ja immer so, man muss ja beruhigend wirken. Und dann sagen, ja, 5 Jahre mache ich noch. Mal sehen, ne? Und ja, die haben natürlich ein Problem. Also, es gibt nicht so richtig viele Leute, die dann nachwachsen irgendwie. Mhm. Und ich habe auch kein Interesse daran. Also nicht das von meiner Seite aus so zu forcieren. Ne? Mhm. Weil wenn ich irgendwie jemanden ausbilden würde oder sowas, dann müsste da mal Brutto den bezahlen. Ne? Also das kann nicht so sein. Ich bin als Freier da. Ne?
Klar.
Dass ich da irgendjemanden an der Backe habe, der mir jetzt erstmal so nichts bringt, sondern ich muss dem was zeigen. Ich bin langsamer in dem Film und
klar,
investiere da Zeit und die bezahlen die nicht mehr oder sowas. Ne?
Ja.
Und,
okay. Also es ist nicht wie bei den Pyrotechnikern, die Konkurrenz ist dann eh egal, weil es gibt gar nicht so viele Leute, sonst ist eher der ganze Aufwand, der da dahinter steckt.
Ja, ich denke auch, also die Produktionsfirmen, die haben Interesse daran, dass Geräuschmacher nachwachsen, also müssen die auch irgendwie zu ordentlichen Bedingungen anstellen oder sowas. Ne? Das kann nicht Sache der freien Geräuschmacher sein.
Deine Kinder wollen wahrscheinlich nicht, weil...
Die wollen nicht mehr. Nee. Ich habe tatsächlich mal, also Luisa, meine große Tochter, mitgenommen im Studio. Die hatte damals, nee, die hat nicht studiert und habe gesagt, du musst jetzt irgendwas machen und hier, komm mal mit und so. Ne? Ist ein Vierteljahr lang mitgekommen. Ich habe, sie hat auch Geld dafür gekriegt und so, aber nee, war nichts.
Ja, okay.
Und die kleine Johanna, ja, die studiert jetzt irgendwie.
Ja, okay.
Die ist jetzt gerade, was macht sie da? Erste Semester irgendwas, Geo-Zeugs und sowas. Ne? Und ist da voll drin und.
Das ist aber, ich meine, wenn mich meine Eltern gefragt hätten, ich würde, also hätte es ja auch nicht machen wollen, glaube ich. Manchmal will man ja auch seinen eigenen Kram finden. Es ist irgendwie so schwierig.
Ja, nö. Also, es ist natürlich eine nette Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Ne? Ja, klar.
Das ist, und aber die Chance, okay, die müssen wir irgendwie selber sehen, ne? Weil ich habe natürlich einen Kundenstamm und so und kann da locker irgendwas abgeben oder sowas. Mhm. Ne? Und, ja, aber wenn sie das nicht wollen, ja, nee. Also man kann niemanden dazu zwingen und das ist klar. Es ist so witzig, weil es kommen natürlich nicht 1000 Anfragen, aber 100 Anfragen kommen bestimmt immer. Ne?
Ja.
Wenn du irgendwo hingehst und sagst, bis Geräusche machen, dann, würde ich auch gerne machen und so. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man das einmal so laut publiziert oder so, na, dann hast du da wirklich Anfragen ohne Ende halt. Ne?
Aber man könnte doch bestimmt rein theoretisch, falls da Leute Bock drauf haben, sich doch auch viel irgendwie selbst dran schaffen. Es ist wahrscheinlich viel Eigeninvestition für ganz lange Zeit und man braucht 100 Jahre, bis man dann das alles kann. Mhm. Aber wenn man da richtig Bock drauf hat, muss man wahrscheinlich nur ein bisschen Ausdauer beweisen, oder?
Ja.
Also, du sagst nur, ein bisschen, das ist, ich meine das ist jetzt schon nicht so leichtfertig, wie das jetzt klingt, sondern ich meine, es ist ja kein Ausbildungsberuf in dem Sinne, dass man irgendwo hingehen kann. Man muss es sich ja irgendwie selbst dran schaffen können.
Nee, die Sache ist halt, du brauchst jemanden, für den du arbeitest. Mhm. Halt, ne? Du musst dir halt die Kundschaft halt. Und musst dir halt einen Namen machen, dass du nicht Klinken putzen musst, sondern dass die zu dir kommen halt. Ne? Mhm. Das ist die ganze Sache, wie du da letztendlich zukommst oder so, ob du das nun zu Hause machst und im Keller mal übst und sowas, ne? Das ist völlig egal.
Aber es wird doch wahrscheinlich auch immer bleiben, dieser Beruf, oder? Also es ist so richtig...
Ich nicht, also es ist unterschiedlich. Also es gibt ja doch schon so Bestrebe oder ja, Produktionen halt, die wollen es natürlich nicht, ne? Mhm. Die wollen am liebsten alles aus der Konserve bedienen auch. Also, also ich rede jetzt so vom Film. Ne?
Ja.
Und aber da ist halt, ja, wenn man das alles immer nur mit dem Kostenfaktor oder mit dieser Kostenfaktorbrille sieht halt, ne, dann funktioniert das nicht. Ne? Mhm. Weil gleichzeitig haben sie natürlich so Qualitätsansprüche halt und die kannst du aus der Konserve nicht bedienen halt. Ne? Und
das muss ja auch viel länger dauern. Also ich meine, für dich ist es relativ einfach, Schritte zu einem gewissen Rhythmus und so weiter drauf zu machen und coole Schritte zu finden, die passen zu dem Untergrund und zu einer Person ins Bild zu schneiden. Das ist doch also ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Also ich meine, es gibt ja Programme mit Schritten und so und es funktioniert.
Das funktioniert okay, auch.
Aber es ist nicht so wirklich
schön. Ich habe gehört, dass das also mittlerweile ganz gut funktioniert auch. Okay. Ich habe jetzt so nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das genau macht oder welche Software das irgendwie bringt oder welches Programm das macht. Aber ich habe gehört, dass es relativ gut funktioniert auch. Ne? Und mir ist das egal, sollen sie das machen halt. Ne? Ich bin vor 20 Jahren, glaube ich, vor 25 Jahren gegen Synclavier angetreten. Die wollten das alles digital oder per Sampler irgendwie einen Film vertonen. Mhm. Und ich bin da mit meinen Koffern angekommen und ich war nach 3 Tagen war ich fertig gewesen mit dem Film. Und die waren nach, sag ich mal, 3 Wochen noch nicht fertig gewesen. Ne? Mhm. Und deswegen sehe ich das immer ganz locker irgendwie. Aber es ist natürlich so, also die Bestrebung von Produktion ist halt schon dahingehend, also dass Geräusche und sowas nicht mehr produziert werden sollen. Ne? Aber ob sie das denn noch Kunden kriegen, weiß ich nicht. Ne? Ob denn Regisseur sagt, okay, ich bin mit den Sachen aus der Konserve zufrieden, Hauptsache ist billig oder so, oder ob er sagt, nee, aber ich hätte es jetzt doch gerne mal konkreter oder so. Ne? Und
Was ist denn, wenn du jetzt aufwachst, morgen hast du ganz viel Geld auf dem Konto, warum auch immer, eine Firma einfach 3 Nullen zu viel überwiesen hat und was würdest du da machen?
Was ich mit viel Geld machen
würde. Ja, oder was würde sich irgendwas für dich verändern? Sind es dann noch die 5 Jahre? Oder sind es dann doch nur noch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hier nach diesem Australien-Trip ist das Anfangen wieder mit der Arbeit ein bisschen schwerer gefallen. Ne? Mhm. Also, muss das jetzt sein? Und es gab so ein bisschen Startschwierigkeiten. Mhm. Aber jetzt bin ich da wieder drin. So. Ja, würde sich das ändern, wenn da 3 Nullen mehr hinten dran sind? Weiß ich jetzt auch nicht. Also, es ist ja doch schon so, dass ich muss auch immer irgendwas machen. Letztendlich. Ja. Und ich mache das ja auch gerne, diese Arbeit. Es ist ja nicht so, dass ich mich dahin schleife und jetzt muss ich dahin oder sowas. Ne? Sondern sie macht mir ja auch Spaß und sie ist auch eine kreative Arbeit. Und
Also ich glaube, ich würde immer weiter noch Filme machen. Würde vielleicht nicht so viele machen, würde nicht jeden Scheiß machen. Jetzt mache ich auch nicht jeden Scheiß, aber nicht noch weniger. Und nö, ob da so viel Geld ist, ist mir, glaube ich, egal.
Und gibt es irgendein Projekt, und dann machen wir noch ein paar Geräusche, oder zumindest ich habe Bock, irgendwie zuzugucken und auszuprobieren. Gibt es irgendein Projekt, irgendwie ein Herzensanliegen, was du irgendwie noch so hast, wo du sagst, das würde ich irgendwie gerne noch machen, habe ich bis jetzt aber nie geschafft oder nie gemacht, weil, warum auch immer. Gibt es sowas? Irgendwas, was dich länger begleitet? Oder?
Nee, eigentlich habe ich alles, was mir irgendwie so in den Sinn gekommen ist, habe ich auch irgendwie immer gemacht. Und nee, ich bin zufrieden mit dem. Also so wie es ist. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da großartig anders machen würde.
Okay. Nee.
Also es gibt da kein Herzensding. Natürlich wird man immer irgendwie, wenn man Kinder hat und sowas, also ja. Da gibt es dann immer so Zukunftssachen auch, die man da gerne begleiten würde und so. Ne? Aber nö, aber also das, was ich mir vorgestellt habe, habe ich gemacht. Und
okay.
Jetzt schauen wir mal, wie lange es geht.
Ja.
So, ich habe natürlich ein paar Sachen mitgebracht.
Eine große
eine kleine Tasche. Ja, da ist ein Ball drin. Und, Keen Apple.
Okay.
Dann habe ich hier ein paar Vögel dabei. Oh nee, das ist. Es gibt ja hier den Tiergarten, ne? Und da gibt es immer. Da kommt so ein Vogel angeflogen. Und der erzählt dann irgendwie: Hallo, was ich einen Tag erlebt habe. Ne? Und hat aber niemanden dabei, der zuhört. Ne? Und dann kommt der zweite und dann. Erzählen die beide, ne? Und dann dauert es nicht lange, da ist eine ganze Vogelherde in diesem Baum ist, ne? Und da rumschneit. Ja, ist ganz witzig, weil das sind nur so Gummifinger mit so Pfeifen, die vor zurücklaufen halt. Ich nehme mal eine raus.
Okay.
Und dadurch also kommt dieser Luftzug, den ich in diesen Gummifinger habe, immer hin und her. Und wenn ich davon mehrere habe, hier sind es jetzt 1, 2, 3, 10, habe ich so einen ganzen
Zug. Aber die hast du selber gebaut?
Nee, die habe ich aus Frankreich, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Aber die kann man irgendwie auch selber machen.
Ja, schön.
Natürlich, ja. Selber machen.
Das hast du bestimmt viele Sachen selber gemacht.
Naja, das ist hier. Das ist einfach so eine Perlenkette. Mhm. Das ist ja, wenn man Hunde nachmacht, irgendwie. Man muss dann aber gucken. Der erste Blick ist, haben diese Hunde irgendwie so ein Halsband. Wenn sie ein Halsband haben, brauche ich den Hund selber nicht mehr groß darstellen, sondern dann mache ich meine Schritte und hier. Dass dann dieses Hundehalsband dazulaufen. Wenn er natürlich kein Hundehalsband hat und dann läuft er durch eine Wohnung oder über Stein oder was, dann muss ich diese blöden Krallen, die er nicht einziehen kann, darstellen. Ja. Ne? Und dafür nimmt man einfach so eine Perlenkette und läuft so rüber. Ja. Ganz witzig. Dann habe ich hier so eine Fahrradkette mitgenommen. Das ist natürlich keine Fahrradkette, aber für Film kann man das schön mal darstellen.
Das ist jetzt nur eine einfache
Kette. Das ist einfach eine Halskette, die aus Metall ist und die wird einmal in Acht gelegt und dann läuft die aneinander vorbei. Und das Witzige ist ja, ich kann es direkt vom Mikro machen und kann dann aber wieder weggehen. Halt. Kann vorbeilaufen. Das ist ja immer die Sache im Studio. Man hat ja so dieses Begrenzende von dem Mikro halt, ne? Also was ist eigentlich so weiter, man darf nicht so weit weg. Warte mal. Ich habe natürlich noch so ein anderes Fahrrad mit, das ist so ein älteres. Oh. Kram. Ja. Ich bin sehr gespannt. Herrgott Sacker. Ach, warte mal, da fehlt was. Da ist es. Ja.
Ja, das wäre dann auch so die Radnabe erstmal. Ach, jetzt funktioniert es gar nicht. Ja, ne? Mhm. Das ist,
klar.
Ist ja im Film, brauchst du das Fahrrad immer bloß in dem Augenblick, wo es vorbeifährt. Ne? Meistens machst du noch eine Klingel dazu. Und ja. Oder so ein alter Regenschirm, der also nicht mehr als Regenschirm erkennbar ist. Also aber einfach diese Speichen hat, wenn man das so hin und her, also so wurde früher das Fahrrad gemacht, also dargestellt, dass man das einfach so.
Okay.
Ja, ja, und wie gesagt, die Klingel dabei, das war ganz witzig.
Ja.
Aber wenn ein Fahrrad bremst, wo ist denn das? Ach, das ist weggegangen.
Okay. Probier es auch mal das mit der 8, was ich das denn kriege. Das sieht bei dir so leicht aus, du kriegst natürlich die Bauchbrüche.
Ach du, ja, ja, witzig, ne?
Die 8 kriege ich noch hin, aber danach hört es auf bei mir. Ja. Ich kann es höchstens so.
Ja, vielleicht machst du eine Doppel-8. Aber warte mal.
Ich muss das nochmal von dir sehen, ansonsten kriegst du es nicht hin.
Ich drehe es so rum und dann...
Ich kriege es garantiert nicht hin.
Gegeneinander und dann so drehen.
Okay, ich probiere.
Okay. Nee, mach da erstmal so die Finger. Genau, ja.
Ja und dann drehst du immer so.
Und dann, nee, ich hast du es denn gemacht und dann so, du musst sie umeinander laufen. Und jetzt,
genau. Ah, ja, okay, ich kann es wahrscheinlich nicht wiederholen, aber.
Doch.
Ja, okay.
Super, hey.
Sehr gut.
Und dann bremst du, ja.
Das ist ein Ball, beziehungsweise so eine Aufbewahrungsbox.
Ja, das ist so eine Plastikkugel mit zwei Halbkugeln halt. Und das ist wirklich, also ist sehr schön. Also da bin ich auch schon von anderen Geräuschemachern angerufen worden oder von Tonmeistern, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und haben gesagt, ey Mann, wir brauchen jetzt hier 10 Sekunden lang so ein Bremsen von so einem Fahrrad. Du hast doch da dieses geile Teil, oder? Ja, klar, mach ich. Wa? Und dann ja. Kann man damit machen.
Das darf nie kaputt gehen, also. Weil das
es ist mir eins ist schon mal kaputt gegangen. Danach habe ich irgendwie 3 geholt. Die funktionierten nicht. Das ist jetzt das 4. Das funktioniert wieder.
Und okay.
Es wird gehütet wie ein Augapfel. Nein, du darfst es gerne anfangen. Aber wenn wir gerade beim Bremsen sind, also manchmal gibt es ja auch so diese Autos, die so bremsen. Ja, und so, das machen wir natürlich eine Sauerei.
Ja.
Nein, wir machen keine,
doch.
Ja, nein, es muss hier Wasser raus.
Das ist so ein bisschen heißes Wasser, willst du so normales Wasser?
Nö, wir probieren es hier lieber mal auf dem Tisch aus.
So, ich drehe einfach mal hier das Mikrofon in diese Richtung und dann gucken, was da so passiert.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ein bisschen Wasser drauf. Das sind jetzt so, einmal ist es so Linoleum-Zeugs und einmal ist es so eine Gummimatte. Da kann man also schön so dieses Quietschen der Reifen machen. Das ist natürlich immer so eine Frage, wie man das mit dem Mikro einfängt.
Ja, sehr, sehr gut mit diesem.
Ja, ich glaube,
das ist ein Teller und
eine Untertasse. Ach ja, was macht man mit einer Untertasse? Warte mal, eigentlich hat man da eine Gabel. So, warte mal, die Gabel habe ich, aber ich will eigentlich eine andere Gabel haben.
Ja. Natürlich, man braucht unterschiedliche Gabel.
Ja, habe ich eine Gabel, siehst du? Ja, finde ich auch ganz witzig.
Da ist eine Uhr natürlich.
Ja, natürlich. Ist aber keine Uhr. Ja, diese blöde Gabel mit auf dem Unterteller, die da langläuft.
Wofür hast du Pinienkerne mitgebracht?
Oder das kannst du für Feuer machen, dass das, wenn es das so ein bisschen knackt und sowas. Mhm,
Entschuldigung.
Das ist so, hier.
Ja.
Der Josef lacht.
Weil ich nicht schlagen.
Ja, es gibt immer noch mal, dass man mit zwei Fingern so auf eine, auf die Hand hauen kann. Es ist auch so, wenn so ein Ast irgendwie
wenn
so.
Wenn es auseinanderbricht.
Ja, dann bricht genau, dann. Ne? Also, naja, so bei der Glut.
Genau.
Das knackt ja immer so. Ne? Das kann man dafür nehmen.
Sehr schön, okay.
Ja, ja. Ach so, aber zur Tasse, zur Untertasse ja. gehört natürlich auch eine Tasse. Die hatten wir doch gerade hier. Nee, hier ist sie nicht, da ist sie nicht, da auch nicht. Irgendwo habe ich sie immer gehört.
Hier ist er.
Das kennst du auch, ne? Tasse. Was man damit machen
kann? Nee, wahrscheinlich nicht.
Okay, auch so ein bisschen nass machen da drin.
Das könnte sein. Ist das ein Tier?
Ja, natürlich. Ja. Das ist ein kleines Tier.
Ja. Keine Fröschlis.
Kein kleiner Frosch, genau. Ja.
Ja. Das ist aber es, ich meine, solche Sachen passieren dir ab und zu, dass du dann einfach denkst, und du hast mal Wasser in der Tasse und dann probierst du da rum und auf einmal merkst du, oh ja, das ist ja...
Nee, das hat mir auch jemand gesagt.
Und ja, okay.
Also Sachen hier wie das hier mit dem Wecker und so, ja. Nee, das probiere ich. Oder das ist auch so eine Sache, die habe ich selber irgendwann
gedacht, das ist das probier doch mal,
ey, geil ja. und so. Ne?
Ja.
Oder das ist auch von mir, also das ist ausprobiert, das auch. Und so. Viele. Das ist sehr schön. Ja, das ist ein super Geräusch.
Ist das eigentlich das für
also es ist so ein Fleischerhammer aus Aluminium.
Ja.
Ja. Und ich hatte mal einen Film gehabt, da musste ich, da ist eine Münze runtergefallen und die ist also fast 2 Minuten lang überall lang gelaufen. Mhm, mit Teppich okay. und so weiter. Und ja, wie machst du denn das? Mhm. Das ist so eine Situation, ja. du siehst das, irgendwie ist was ganz Banales, aber wie machst du denn das jetzt?
Ja, wie klingt eine blöde Münze, die rum...
Naja, man hat schon so ja, das klar. Gefühl, wie es klingt, aber wie willst du das machen? Ne? Ja. Nimmst du eine Gabel? Klingt nicht irgendwie scheiße, ne? Und dann habe ich dieses Ding hier. Ach, hier,
aber ich weiß, was du meinst, weil das einfach dieses helle, macht ein hohes Sirren
ja, dazu. Ja, es gibt so ein kleines, hohes Geräusch. Ne, warte mal, hier unten.
Du brauchst was Härteres,
unten,
oder?
Nee, hier ist, unten auf dem Boden ja, würde es gehen. Wir können es ja mal probieren, ob das geht.
So, sorry, wenn das jetzt hier alles etwas schwierig klingt.
Ja, da. So. Keiner sieht es mehr, ja. Es ist jetzt einfach, dass diese. Nee, klappt nicht ganz so.
Ich weiß, was du meinst. Das ist einfach ein schönes.
Es ist dieses helle.
Es gibt helles mit Metall mit dazu, damit es eben nicht nur irgendwo rumkrustelt, sondern.
Ja. Ja, braucht man doch einen anderen Untergrund. Gut. Haben wir jetzt nicht hier, also im Studio.
Können wir noch ein Buch holen oder so? Wir haben Bücher. Ja. Ist da noch ein Skateboard oder was? Ah, da. Ja. Da hat man es aber auf jeden Fall.
Okay, einfach so probieren. Ein Skateboard, ja, deswegen habe ich ein Skateboard. Ich habe ein Skateboard und einen Ball mitgebracht, weil oft ist es, du musst so Rollgeräusche machen. Sag mal, ein Krankenliege wird irgendwo langgezogen oder ein Krankenbett oder ein Rollcontainer oder irgendwas. Dann musst du das ja direkt vor dem Mikro machen halt, ne?
Ja.
Und hast nicht so einen Container oder so ein Bett, um das so großartig zu machen. Und dann nehme ich das einfach als Rollgeräusch. Also die Skateboard
Und da kommt der Ball.
Einen Ball rauf und dann kannst du stundenlang kannst du das Ding da irgendwie rollen lassen.
Also der Ball liegt, das muss ich einmal beschreiben, der Ball liegt zwischen 4 Rollen des Skateboards und du drehst eigentlich am Ball, sodass alle 4 Rollen liegt gleichzeitig.
Mhm. Ich kann es natürlich dann auch schöner machen auf gehe ich auf eine Resonanz und dann habe ich natürlich ein ganz anderes Geräusch. Ne? Und der Tonmeister hat jetzt die Möglichkeit, wirklich so Perspektive zu ziehen. Ne? Mhm. Weil er dieses Geräusch direkt vom Mikro hat, so ein Rollgeräusch, ne? Und kann da hin und her ziehen. Ja. Also das ist genial, sowas. Ne?
Cool.
Ja, finde ich jedenfalls.
Ja, ich sehe da noch was sehr Schönes, darauf freue ich mich dann auch noch.
Und dann es gibt natürlich auch Geräusche, die sich von alleine erklären, ne? Wenn man sagt, welches Tier ist denn das? Rudolf ist der Rentier, genau. Ne? Und naja, dann ist das hier nochmal so ein, wie heißt das, Waldteufel, glaube ich. Das ist auch nach dem Prinzip Geräusche machen. Ist eine Sehne und da ist eine ein Holzstück. Also die Sehne ist um ein Holzstück gewickelt und kann man so drehen halt. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich auch, also jetzt am Ende der Sehne ist eine Membran. Mhm. Aber eigentlich kann man das so benutzen dafür, wenn jemand irgendwie so gehängt wurde und an dem da so eine Spannung
es klingt ja
zu erzählen.
Jetzt als pures Geräusch, es wird ja dann eh nochmal verändert in der Mischung oder es wird ja dann immer nochmal ergänzt und so weiter. Dann ja.
Auf jeden Fall. Es ist ja immer bloß so ein Angebot, was man da macht halt, ne?
Und das ist dann manchmal sehr deutlich, aber ja, sehr schön. Gerade dieses Hängen, das macht vielleicht im echten Leben gar nicht so viele Geräusche.
Das man macht braucht gar kein Geräusch im echten Leben. Weil
man braucht es irgendwie, wenn man es anguckt.
Aber es ist ja, alles, was sich bewegt, muss irgendwie ein Geräusch machen, ne?
Ja.
Im Film. Also wenn da so eine Lampe hängt, muss die natürlich irgendwie so bimmeln. Und wie gesagt, wenn da einer hängt, dann macht man es eigentlich so mit Lederknarzen auch, ne? Dass das.
Ich finde es auch mal mit einer Münze, das ist ja auch mal. Eine Münze wird übergeben und sie klingt halt, obwohl natürlich eine Münze nie klingt. Man braucht halt zwei irgendwie, damit es funktioniert.
Das ist es. Ich nehme dann auch zwei und so. Ne?
Ja.
Aber es gibt ja auch so unsinnige Geräusche, zum Beispiel jeder Brillenträger, der fasst sich an den Kopf, wenn er immer die Brille hört im Film. Ne? Das sind irgendwie zwei Kugelschreiber, die man aneinander bloß so klackert. Ne? Und jedes Mal, wenn irgendjemand eine Brille anfasst oder abnimmt und so, muss dieses Geräusch dahin. Ne? Und sagt, ey, Mann, Alter, ist doch nicht. Ne?
Ja.
Oder jetzt mit diesen ganzen Handys und sowas, musst immer Handys bedienen. Ne? Und sagst, ey, wenn ich ein Handy nehme, das macht nicht so diese Geräusche jetzt, ne? Nicht oder musst du mal tack.
Ja.
Oh, wunderbar. Gut. Nein, jetzt habe ich hier natürlich noch was mitgebracht. Das ist Staudensellerie, kennen wir alle. Ja.
Ja.
Und da gibt es natürlich immer diese Geschichte dazu. Ja, also man sitzt auf dem Pferd. Es galoppiert da hin und her. Das Pferd hat natürlich auch immer irgendwie eine Trense im Maul. Da sitzt auch ein Mensch drauf und jetzt geht das Pferd hoch und macht und der fällt runter, dieser Mensch. Und der Mensch, der, wenn er runterfällt, bricht er sich den Arm. Aua! Ja, genau. Und naja, das ist also dieser Staudensee. Ich kann von dem Schauspieler natürlich nicht verlangen, dass er sich den Arm brechen soll. Ne? Bloß für den Sound. Und selbst wenn er sich den Arm bricht, hört sich es nicht so an.
Einfach blöd an, ja.
Deswegen macht man das mit Staudensee.
Das ist schon sehr schön. Kann man wenigstens häufiger Knochen brechen mit ein paar? Oder ist es einmal gebrochen?
Naja, nee, er darf nicht so lange liegen. Irgendwann, also der fängt relativ schnell an zu faulen. Und wenn du dann so reingreifst in so ein Verfaulten, das ist ekelhaft. Also das stinkt und es ist fürchterlich. Also man will es nicht, wirklich.
Und dann kommt ja meistens noch so Gematsche dazu, oder?
Gematsche würde auch dazu kommen, da habe ich hier auch was mit. Aber naja, das müsste man jetzt ein bisschen... Also alles, was immer Gematsche ist im Film, egal ob jetzt ein Herz rausgerissen wird oder der Sabber irgendwie aus dem Mund läuft oder so, ist eigentlich immer ein Lederlappen, der natürlich in irgendwie so ein bisschen Wasser getränkt wird. Und dann hört sich das immer. Ja. Es ist natürlich auch, ein Mensch läuft über die Straße in Berlin, zack, 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 und irgendjemand hat seinen Köter vor ihm und der Köter hat irgendwas liegen gelassen. Und dann in dem Augenblick, wenn man dieses Unverdaute oder Verdaute betritt, hört sich dann natürlich auch so an. Ja. Nee, das ist gut.
Ah, ja, das ist geil. Das Matschen macht auf jeden Fall.
Jetzt habe ich hier noch so eine Plastik, große Stimmung. Was ist das?
Ach, was? Also Butterbrot.
Butterbrotpapier.
Ja. Da ist auch noch so eine Tüte davon, da ist so Brot drin, das kannst du auch nutzen. Ach so. Ja, jetzt weiß ich hier.
Das ist, kann man sie dafür benutzen, um marschierende Soldaten zu. Also, Soldaten marschieren. Dann hat man natürlich noch so ein bisschen dieses Gewehrzeug dabei. Das habe ich jetzt nicht mit, also
klar,
weil meine Pistole ja weg ist. Ne?
Ja. Den habe ich. Ja, aber abgefahren. Das war jetzt einfach wirklich nur so Butterbrotpapier, was du dann herbewegt hast.
Butterbrot, ja. So.
Ja, cool.
Das kann man wirklich immer so unterstützend dazu nehmen. Da machst du natürlich einmal die Schritte richtig so.
Ja.
Und dann takt es dazu, dieses Butterbrotpapier. Dann hast du also statt des einen Schritts oder zwei Schritte, die du gemacht hast, hast du natürlich schon ein paar mehr Leute halt. Ja. Ne?
Klar.
Nee. Naja, und dann habe ich hier noch so ein Lederlachen. Das ist natürlich auch sehr schön. Ist immer irgendwie Fahnenzeug oder es wird benutzt, wenn das brennt. Ja, warte mal. Kann man aber auch sagen, oh, mein Herzschlag. Das ist so krass.
Naja. Ah, ja, aber sowas
oder echt Flügelschlag. Naja.
Das heißt alles mit einem Tuch.
Mit einem Ledertuch, ja. Der Firma, keine Ahnung. Gut.
Das heißt, oh, das ist so schön, weil du hast im Endeffekt, es ist zwar immer ein bisschen wie Fasching, finde ich, wenn sowas, wenn du auftauchst, sind immer ganz viele tolle Sachen. Aber du versuchst eigentlich aus einer Sache immer sehr viel rauszuholen, oder?
Dass man, es ist natürlich schön, wenn eine Sache für mehrere Sachen gilt. Ich habe zum Beispiel so einen, das habe ich gerade gesucht, ja. Naja, das ist ja, habe ich das eigentlich mitgenommen? Nee, habe ich nicht mit. Ja, schöne Scheiße. Naja.
Was fehlt dir denn?
Hast du eine Spritze?
Ah, nee, Spritze
ist natürlich auch nicht da. Dieser Sektkorken, der da irgendwie knallt.
Ah.
Und ich gucke mal, ob ich sie in der Tasche habe.
Es ist hier eine Packung Kaiser Natron.
Nee, tut mir leid, habe ich auch nicht mitgenommen.
Aber ist das so wie...
Aber es ist, also sagen wir, dieser Sektkorken, das ist also, dass man den Kolben von der Flasche, von dieser Spritze runterzieht,
ja.
Und es knallt dann richtig fett. Ne? Das ist natürlich schön, weil man nicht immer wieder eine neue Sektflasche aufmachen muss und so. Ne?
Aber da hat das Natron was mit zu tun, oder?
Das Natron hat dann was damit zu tun, wenn ich den Sekt eingieße. Ne?
Ah.
Dann braucht man natürlich... auch immer dieses, gespritzte Zeug da halt, ne? Und da kann man, da ist dann der kleine Chemiker gefragt. Da gibt es nämlich, also, dann habe ich, ja, wir machen das mal in der Tasse. Wir trinken den Sekt aus der Tasse, da kommt ein bisschen Zitronensäure rein. So, hier ist noch nichts passiert.
Wasser und Zitronensäure.
Ja, und jetzt kommt das Kaisernatron dazu und dann gibt es nämlich die. Finde ich wunderbar.
Ja, ist echt schön. Das brutzelt eine Weile.
Ja, das brutzelt eine Weile.
Ich habe das, oder so ähnliches ja wie bei Backpulver, haben wir immer so Überraschungseier, als die noch nicht zusammengebunden waren,
ja.
Wo die so wirklich einzeln waren, haben wir die kleine Kappe immer mit Backpulver voll gemacht. und die untere so zur Hälfte mit Wasser und das dann schnell aufeinander auch geschüttelt und hinten, das war auch so eine kleine Bombe immerhin.
Ja, 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 das ist ja klar, weil das reagiert, ne?
Genau. Jetzt ist es so.
Ja, das will keiner trinken.
Du bist wie so eine Kopfschmerztablette.
Ja, so eine, ja. Nee, aber es ist tatsächlich so ein Geräusch, also weil das wird oft gefordert auch so, ne? Und das ist so schön mit dieser Zitronensäure und dem Natron, weil es also sehr lange geht auch, ne? Der Tonmeister die Chance hat, das langsam reinzubringen ins Bild und wieder rauszuziehen. Ne? Wenn du das nur einmal so kurz hast,
und ständig
lupen, schwierig. Man. Ja. Nee, und so kannst du das über lange Zeit machen. Das ist schön.
Sehr cool.
Jo, Mensch.
Haben wir hier ganz schön viel Kram gemacht. Cool, ich danke dir. Das war auf jeden Fall, das sind alles Sachen, die man halbwegs auch zu Hause einfach selber schnell nachmachen kann. Hast du noch eins da, selbst wenn du es nicht da hast, ein Geräusch, wo du weißt, damit beeindruckt man immer Leute und es ist super wenig Aufwand und es ist total bekannt eigentlich, also zumindest, dass du kein Geheimnis verrätst.
Ja, ich hatte eigentlich so Sachen mitgebracht, aber ich weiß es nicht, diese kleinen Plastikbecher, ja, irgendwie sind, weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass aus dieser einen Werbung für Zahnpflege, dass wenn man so in Apfel reinbeißt, dass das Panzertape verkehrt herum und das irgendwie auseinanderreißen, das kenne ich.
Ja, ja, nee, das ist auch eine schöne Sache, aber habe ich jetzt nicht da. Wir können ja mal gucken, ob der hier irgendwie
hat
oder sowas.
Ist noch zugeschlossen, muss nur auf, genau. Schauen wir mal.
Hältet der Rettung mit? Hast du?
Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Achten wir mal, dass er nicht dieses Panzerband hat, was man nicht auseinanderkriegt. Nee, es ist tatsächlich, also es gibt da ja diese Werbung von dieser einen Zahnpasta-Firma, die sagt, also damit man morgen noch kraftvoll zubereisen kann. Und ich wickel mir jetzt hier mit der Klebeseite nach außen so Tesaband, Gewebeband um die Hände. Fessel mich also selber.
Ja.
Okay, jetzt, ich glaube, das ist das Harte. Naja, gut, okay. Müssen wir machen. Und gehe jetzt mit beiden Klebeflächen aneinander.
Am Ende tippt es zusammen, aber am Anfang, man hat es genau gehört, dieses einmal der Biss in diesen Apfel, in diesen Biss. Grünen, tollen Apfel, der genau dieses krasse Geräusch macht.
Das kann man gut zu Hause machen und wie gesagt, man fesselt sich damit selber. Also wenn man an dem Tag nichts mehr vorhat, kann man das gut machen.
Und dann hat man Nutzen für sein Tesaband, also für sein Panzertape, was man gar nicht so oft braucht.
Ja, stimmt.
Also, ja, sehr gut. Das ist doch, damit entlassen wir jetzt einfach alle und räumen wir wieder auf und trinken vielleicht noch einen kleinen Tee. Danke, dass du da warst.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
Das war Jörg Klinkenberg und ein Einblick in seine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.
Hörgestalten.